Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Warum hast du jetzt auch geklatscht?
Hat keinen Sinn ergeben, ne? Ich dachte, ich soll klatschen. Dann klatschst du.
Wir können es aber auch gar nicht mehr so live aufnehmen.
Ist schwierig, oder? Also ja. Jörn und ich, wir sitzen jetzt wieder im selben Raum. Wir haben uns jetzt innerhalb von den letzten, weiß ich gar nicht, 48 Stunden zweimal gesehen.
Und gehört auch.
Mhm. Mhm. Und es ist für mich auch ganz komisch gerade, dich anzugucken dabei, wie du auch so Kaffee trinkst und dich nicht in meinem Ohr so richtig zu haben vom Kopfhörer, sondern dass ich so dich anschauen muss und deine Mimik dabei sehe, was du so machst.
Ja, wie ist das so für dich?
Ist witzig. Wir haben heute das erste Mal ja auch eine Kamera, die sozusagen das filmt, was wir sagen. Mhm. Und Julian guckt immer so ganz, ganz verliebt nochmal mit so einem Augenbrauen
fantastisch aus heute. Hab Augenringe bis zum Bartansatz hier beim Schnauzer vermutlich. Guck mal, ich habe mir den Schnauzer stehen lassen. Findest du das?
Hast du das nicht immer?
Ja, aber der Rest ist weg.
Das hier ist doch dran am Bart.
Ja, aber es ist gestern gewachsen. Ich habe sehr schnell einen Bartwuchs bekommen.
Oh, wirklich?
Ich habe nicht viel Bartwuchs bekommen, aber er wächst viel schneller mittlerweile.
Ist das ein Zeichen von Stress?
Oder älter werden.
Ah, meinst du, das Haarwachstum nimmt zu beim Älterwerden? Ist ja eigentlich andersrum.
Könntest du dir vorstellen, dass ich so einen richtigen Vollbart hätte? Also ich habe ja wirklich, sieht ja so aus bei mir, als wären so Hamster gestorben und die hätte ich hier so auf dem Zentralfriedhof angeklebt.
So wie bei Jill.
Genau. Glaubst du, ich würde mit so einem richtig dichten Bart gut aussehen?
Ich glaube, dir steht das eigentlich so mit dem Schnauzer ganz gut. Ich finde, okay, auch Bart ist immer schwer vorzustellen. Ich habe aber so eine App, damit kann man das mal faken. Soll ich das mal machen?
Ja.
Kann ich dann auf Antenne Allmann teilen und dann können die Leute mal abstimmen, ob sie dich mit Bart oder ohne Bart besser finden. Wir machen nachher mal ein Bild dazu.
Ja.
Finde ich auch gut.
Du sagst ja immer, das lässt du ja kaum aus, in fast jeder Folge, dass du dich attraktiver findest als mich.
Ja, damit beginne ich jede Folge, ja, sozusagen.
Genau. Und was müsste bei mir anders sein, damit du mich attraktiver findest?
Das ist eine der ersten Fragen.
Nee, es kommt mir einfach,
ist einfach so.
Das einfach,
ist eine
weil
Frage,
ich die Gunst der Stunde nutzen will, dass wir uns gegenüber sitzen.
Die Attraktivität bezogen auf die reine Äußerlichkeit.
Mhm.
Ich bin nicht so ein Fan von glatter Haarstruktur. Du hast ja eher eine glatte Haarstruktur, die so rauswächst, einfach so aus dem Kopf. Mhm. Und ich mag lieber, wenn die Struktur so ein bisschen lockig ist und man das Gefühl hat, dass das Haar so ein bisschen sich so seinen Weg sucht. Und ich stehe auch eher auf brünett als auf blond.
Okay, aber habe ich ja eigentlich die Locken? Nur gerade sind meine Haare einfach so schwer und so voluminös, und vor allen Dingen mein Ding ist aktuell, dass ich mir jedes Mal nach dem Duschen eine Mütze aufsetze.
Was?
Ja. Einfach weil ich immer vorm Schlafengehen dusche und mir aufgefallen ist, dass die Bettdecke so vergilbt, wenn man mit nassen Haaren.
Das heißt, das sind deine Haare aber nur dreckig und nicht nass. Wenn die Bettdecke gelb wird.
Aber die Feuchtigkeit, weißt du,
ja,
das saugt das Material auf und dann bleiben immer so Ränder übrig. Und auf die hatte ich keine Lust mehr.
Okay, das ist mir noch
aber
nicht
wenn
passiert.
Du mein Instagram,
ich gehe immer mit nassen Haaren ins Bett.
Aber wenn du mein,
so falsch, Julia.
Aber wenn du mein Instagram anschaust, dann siehst du ja meine Locken.
Ich habe da noch nie Locken gesehen.
Sag mal, vielleicht definieren du schaust wir, mich ja nie richtig
vielleicht
an.
Definieren wir Locken auch nur anders. Ja, ich schaue dich in live an. Und live sehen die Haare immer so aus, wie sie jetzt aussehen. Die sind ja eher glatt.
Ha.
Aber es macht nichts.
Macht nichts, wa?
Nee.
Und was müsste ich verändern, weil du gerade nach dem Äußerlichen gefragt hast, innerlich?
Du hast nach dem Äußerlichen gefragt.
Genau, aber du hast gefragt, ob du es innerlich oder äußerlich meinst und ich habe äußerlich gesagt. Und gäbe es was innerlich, was ich verändern müsste, was mich attraktiver machen würde? Also was meine
Bestimmt.
Art angeht?
Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, dass ich es nicht verletzend formuliere.
Bring it on, baby. I'm gonna handle it.
Nee, ich glaube, mich ziehen wahrscheinlich auch einfach charakterlich andere Dinge an. Also, manchmal hast du ein Verhalten. Oh Gott, wie komme ich aus der Nummer wieder raus?
Bring it on.
Es ist eine Art Dominanzverhalten, das du zeigst, um dich, glaube ich, bei anderen Leuten, egal ob das jetzt Frau oder Mann ist, um einen Stellenwert zu haben. Das hat ja jeder auf eine Art und Weise. Und ich mag aber, wenn dieses Verhalten losgelöst ist von dem Gedanken, wie ist meine Wirkungsweise auf andere? Manchmal merkt man bei dir, und ich glaube, das merkt man auch bei mir, dass in deinem Kopf sehr viel passiert, wie nehmen andere diese Situation wahr? Und ich finde es sehr attraktiv, wenn es anderen Leuten wirklich komplett egal ist. Jules zum Beispiel hat das, aber Jules hat das in so einer Extreme, dass es fast schon wieder zu krass ist, weil Jules ist es wirklich so sehr egal, was andere von ihm denken, dass ich manchmal denke, Bruder, du könntest auch mal ein bisschen aufpassen, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Oder zum Beispiel heute Morgen, es war auch so geil, liegen wir im Bett und ich bin wach geworden davon, dass die Bauarbeiter hier auf dem Gerüst sowas abgeschabt haben, wahrscheinlich so alte Farbe oder so. Und Jules und ich, wir schlafen ja meistens ohne Klamotten und Jules schläft auch immer in so einer halben Embryonalstellung, das heißt, sein Bein ist so sehr hoch angezogen und Jules hat ja einfach einen unfassbar schönen, aber auch riesigen Arsch und dieser Arsch ragt praktisch, wenn jetzt hier ein Bauarbeiter reinguckt ins Schlafzimmer, weil wir ja keine Vorhänge haben, der ragt so richtig in das Fenster rein und das Erste, was dieser Bauarbeiter morgen sehen würde, wäre Jules gigantischer Arsch und ja. Ich denke mir nur so, es juckt den auch einfach nicht und es juckt den auch nicht, ob er hier halbnackt durch die Wohnung rennt und es juckt ihn auch nicht, was andere über ihn denken, über das, was er sagt und so. Und irgendwie finde ich es beeindruckend. Manchmal denke ich mir, ach ja, weiß ich jetzt auch nicht, musstest du das jetzt sagen oder nicht sagen? Aber das ist grundsätzlich eine Einstellung, die mich anzieht, wenn andere Leute so sehr in sich ruhen, dass sie denken, I don't care, weil ich das gar nicht habe. Mhm. Und ich glaube, du auch nicht.
Spannend. Bei mir ist es so, ich habe das nicht so wie Jules, aber bei manchen Menschen ist es mir komplett egal.
Es sollte einem, finde ich, generell bei den Leuten egal sein, von denen man weiß, ich würde dich niemals um einen Rat bitten und ich würde niemals dich um Hilfe anfordern, dann kann es mir auch eigentlich schiedegal sein, was du über mich denkst bei anderen Sachen, die ich mache.
Ich hatte das früher ganz, ganz krass, vor allem in der Schule, dann hatte ich das unglaubliche Gefühl, unglaubliche Verlangen, von jedem gemocht zu werden. Mhm. Und das habe ich aber irgendwann wirklich über Nacht abgelegt. Mhm. Wo ich dann gecheckt habe, ich kann es eh nie jedem recht machen.
Ja.
Und ich glaube, so das Berufsbild, das wir haben, das ist schon gezeichnet von Leuten wie uns, die natürlich gefallen wollen, die sich auch wichtig nehmen. Braucht man ja nicht drum rumreden, ansonsten würdest du nicht ständig in die Kamera reden und ich nicht ständig ins Mikrofon. Wir haben ja das Gefühl, dass irgendwelche Leute wollen das schon hören oder sehen und so ist es ja auch. Aber ich habe aufgehört, mir Gedanken zu machen, was einfach Menschen, wo es mir egal ist. Also ich will jetzt die nicht definieren, aber manchmal ist es mir einfach komplett egal. Und dann können die mir auch Spitzen geben, die überhöre ich dann einfach. Aber manchen ist es mir überhaupt nicht egal, du hast völlig recht.
Das ist auch so, finde ich, je älter man wird, das merke ich bei mir ganz extrem, ich werde immer weniger People-Pleaser. Mhm. Und ich mag das, weil genau das, was du sagst, ach ja, wie denkt er das und wie hat er das jetzt aufgefasst? Und bei mir zum Beispiel auch ganz viel in dieser Social-Media-Kommunikation mit anderen. Du kommunizierst jeden Tag mit fremden Menschen, natürlich auch mit Menschen, die du kennst, aber vor allem mit Menschen, die nur dich kennen, die du aber nicht kennst. Und man versucht, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, weil natürlich auch jeder Kommentar und jeder Satz, den du sagst, irgendwie dann öffentlich zerrissen werden kann. Zu Zeiten von den Oliver Pochers und Co. musst du ja echt gucken, wie du was dann formulierst.
Oliver Pocher ist so ein Untermensch.
Ich merke einfach, dass es mir so krass egal wird. Ich hatte gestern zum Beispiel die Situation, als wir das Wohnmobil abgeholt haben, habe ich ein Video hochgeladen, wo wir uns so erschrocken haben, wie riesig das Teil ist und so ein bisschen lustig und das Hauptproblem ist ja, so ein riesen Wohnmobil muss ja jetzt, bis wir losfahren, in Charlottenburg parken, aber du hast keine Parkflächen in Charlottenburg. Und da
ein Schloss?
Zum Beispiel. Ja. Aber davon handelte so ein bisschen das Video und dann bin ich losgefahren in dem Wohnmobil und habe so ein bisschen gesagt, Alter, wenn du hiermit um eine Kurve fährst, keine Ahnung, ob du vielleicht noch 5 Fahrradfahrer mitgenommen hast, also du merkst es einfach nicht. Unter dem Video hat dann eine geschrieben, kannst du das überhaupt fahren mit deinem Führerschein? Wo ich mir so denke, nee, natürlich kann ich das nicht fahren, das mache ich jetzt illegalerweise und deswegen lade ich das auch auf Insta hoch, um dann zu riskieren, dass mein Führerschein und meine Fluglizenz mir weggenommen wird.
Ah, und ist das gekoppelt? Wenn deine Fahrerlaubnis weggeht, ist dann auch
meine Fluglizenz. Ja, dazu komme ich gleich. Lass mich eben den Punkt zu Ende machen. Daraufhin hat sie mir dann geschrieben und lustigerweise war dieser Kanal, also diese Frau war schon eingeschränkt. Ich mache das ja immer so, wenn mir jemand mit seinen Kommentaren oder mit den Nachrichten, die er mir schreibt, hardcore auf den Sack geht, kannst du dieses Konto einschränken. Das bedeutet, die Person kann auch alle deine Inhalte sehen, gut für meine Reichweite, aber die Person, die Kommentare, die sie zum Beispiel schreibt oder so, die werden vorher einmal rausgefiltert und ich muss die erst freigeben sozusagen und auch ihre Nachrichten landen in so einem anderen Ordner. Und die Person war schon eingeschränkt, das heißt, ich wusste, okay, das scheint eine Person zu sein, die irgendwie mir schon mal auf den Sack gegangen ist. Und meinte dann, wie ekelhaft ich sei und wie von oben herab, weil ich jetzt diesen Augenzwinker-Kommentar sozusagen geschrieben habe. Und Das ging dann immer so weiter und habe ich ihr geschrieben, du, man, es kommt auch an, wie du durch die Welt gehst so ein bisschen. Ne? Klar kann ich jetzt hier 5 Fragezeichen hintereinander rausballern und wie ungerecht die Welt ist und sie hat ja eine ganz normale Frage gestellt. Oder ich könnte einfach sagen, ja stimmt, eigentlich ein bisschen bescheuerte Frage von mir. Wenn Jana offensichtlich ein Video postet, wie sie diesen Van fährt, wird sie den wahrscheinlich fahren dürfen. Ja. Und es hat sich so, man hat auch gemerkt, dass in dieser Person das so geärgert hat, weil dann hat sie heute Morgen nochmal einen Kommentar geschrieben, so, warum denn ihr Kommentar keine Likes hätte, also keine Gefällt-mir-Angaben. Wo ich mir so dachte, ja, weil offensichtlich niemandem dein Kommentar gefällt. Das ist eine ganz einfache Sache. Und früher hätte ich einfach sowas wegignoriert oder weggelöscht. Mhm. Aber mittlerweile denke ich mir, habe ich auch gar keine Lust mehr zu. Ich muss nicht immer alles ignorieren von Leuten, die mich nerven. Ich kann auch einfach mal dann was zurücksagen. Man muss nicht mehr in dieser Zeit immer so aufpassen, bloß nicht sagen, bloß öffentlich nicht irgendwie dastehen oder so. Und dann denke ich mir so, nee, habe ich keine Lust mehr zu. Bin 30 Jahre alt. Wenn du mit dumm von der Seite kommst, ja, dann musst du auch damit umgehen können, wenn ich ein bisschen ironisch antworte. So.
Ja.
Das ist einfach das Ding.
Ich glaube, die Diskussion hatten wir schon mal ganz ausführlich, wo du.
Ja, stimmt.
Wo es um diese kleine Brüste-Diskussion ging.
Debatte ging, ja.
Wo ich dachte, genau, wo ich einfach fragen wollte, warum hast du das dann so krass öffentlich gemacht? Ja. Aber ich kann das gut verstehen. Aber
ja, zu dem Flug, weil du es noch gerade gefragt hast, ob das so ist. Das ist tatsächlich so, als ich meine Lizenz angefangen habe. Da möchte dann das Luftfahrtbundesamt natürlich wissen, was bist du denn für ein Verkehrsteilnehmer oder für eine Verkehrsteilnehmerin bis dato. Und wenn du dann zum Beispiel schon Punkte hast in Flensburg, kann es sein, dass du gar nicht zugelassen wirst, eine Pilotenlizenz zu machen. Mhm. Bei mir war das auch so, dass ich eine Sondergenehmigung brauchte und mir wurde dann die Auflage noch mitgegeben, dass ich keinen weiteren Punkt bekommen darf innerhalb meiner Ausbildung und bis ich die Lizenz fertig habe, weil ansonsten darf ich die Lizenz nicht machen.
Ach krass.
Und es ist auch so, dass wenn du zum Beispiel als Pilot, der in der beruflichen Luftfahrt, also jetzt zum Beispiel bei irgendeiner Airline arbeitet oder Transportflieger oder so fliegt, wenn du deinen Führerschein verlierst oder wenn du ein krasses Verkehrsvergehen hast, zum Beispiel Alkohol am Steuer oder sowas, dann ist in der Regel auch deine Lizenz gefährdet, weil man sagt, wer sich unten auf der Straße, auf der Erde nicht richtig verhält, der hat in der Luft nichts zu suchen. Mhm. Und eigentlich finde ich die Einstellung gar nicht schlecht.
Das ist auf Wasser auch so, weißt du das?
Das weiß ich nicht mit Bootsführerschein. Okay. Hast du einen?
Dann würde ich vermutlich nicht Ach fragen. So.
Nee, aber hätte ja sein können, dass du dir jetzt Gedanken machst oder so.
Nee, es gibt eine legendäre Geschichte, als ich mit Sophie zum allerersten Mal im Urlaub war. Da waren wir noch gar nicht zusammen. Da sind wir über so ein langes Wochenende an Gardasee durchgebrannt.
Also Sophie und du, ihr wart noch nicht zusammen, aber wir waren dann zusammen im Urlaub.
Genau, es war so die Kennenlernphase und sie ist dann, irgendwie haben wir gesagt, ach komm, lass uns über das lange Wochenende, lass uns in Gardasee durchbrennen. Das war so eine Impulsreaktion und so ein Impulsgedanke und den haben wir einfach durchgezogen. Das fand ich süß. Und in dieser Kennenlernphase, da bist du ja die beste Version deiner selbst, plus du willst noch ein bisschen besser sein als das.
Du bist vor allem die unauthentischste Version deiner selbst.
Genau, und keine Schwächen zu geben und sonst was. Und dann haben wir uns auch so ein motorisiertes Boot gemietet für einen halben Tag.
Da darf man ja auch viel schneller fahren.
Da darf man
fahren,
viel
ne?
schneller fahren. Das
hier in Deutschland ist ja bis 15 PS, diese kleinen Dinge.
Da ging mehr. Da ging viel mehr los. Und dann dachte ich so, naja, jetzt sind wir dann in dieser kleinen Bucht, umgeben von 3 Steinmauern und man musste wirklich ganz, ganz smooth durchfahren, damit man das Boot nicht links und rechts der Steinmauer des Kusses freigibt.
Und du bist vorher schon mal Boot gefahren?
Und ich bin vorher noch nicht Boot gefahren. Und ich wollte aber
Was war das für ein Boot? Wie lang war das und wie viel PS hat es ungefähr?
Das war die schnellste Version, die du da fahren darfst und es war auch groß. Also das größer als das, was man in Deutschland fahren darf. Und ich wollte ja Mann von Welt sein. Ich hatte ja diese Frau von Welt mit auf dem Boot und wollte mir nicht die Blöße geben, zu sagen, ich bin so ein Ding noch nie gefahren. Bin auf dem Chiemsee mit so einem Dreigangschaltung mit ihm herumgeschippert, aber da war nichts mit, wenn du da einschlägst, dann passiert da eh nichts. Und da war das schon sehr sensibel eingestellt. Und dann dachte ich, ja gut, diese 3 Dinger, also ich kenne dann nur dieses 3-Schaltmodell, das wird bestimmt hier auch so sein, aber ist ja nicht. Auf so schnell motorisierten Booten, da ist es ja eine smoothe Bewegung. Ne? Und ich dachte, ja, wo ist denn der 2. Gang? Und auf einmal Vollgas und ich sehe mich volle Kanne. Also wirklich, Jana, ich bin schon alle Versicherungen durchgegangen. Ich wollte sagen, warum ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich habe mich volle Kanne in dieser Steinmauer gesehen. Und wirklich durch Gottes Hand, Poseidon selbst, hat dieses Boot von unten durch diese Steinmauern geführt und wirklich niemand, also sowohl die umstehenden Skipper, die nur so mit Hände vom Gesicht das angeschaut haben, noch Sophie, noch ich, haben damit gerechnet, dass ich da unbeschadet davon rauskomme.
Also du bist durch einen Tunnel gefahren oder wie?
Nee, doch so, also es waren drei, es war wie so ein U, weißt ja. du, aber nicht mit Booten umgeben, sondern mit so Steinmauern. Also
ja, das habe ich verstanden, aber wo wolltest du denn hin? Weil da,
aufs offene Wasser.
Ach so.
Genau.
Aber wenn du dann Vollgas aufs offene Wasser gibst, was soll da passieren?
Dass ich völlig, ich habe völlig falsch eingeschlagen und wäre es weitergegangen, wäre ich voll auf diese Steinmauer zu, okay. genau. Mhm. Und bin dann da aber noch mit so einem S irgendwie rausgekommen.
Also du hast so einen James-Bond-Move eigentlich
ich
gemacht.
Ich habe einen James-Bond-Move gemacht und da war es dann noch so, dass Sophie nur den Kopf geschüttelt hat und ich dachte, ich habe so viel mehr Glück als Verstand und dachte, komme ich damit jetzt durch? Vermutlich nicht. Das wurde dann einfach so wegignoriert.
Mhm. Sie hat nichts gesagt dazu.
Sie hat argwöhnisch geschaut und dachte, naja, gut.
Das man, könnte ein originaler Jewel-Move sein. Man, diese leichte Überheblichkeit mit Selbstüberschätzung kombiniert ja. und dann so ein Schweineglück zu haben und vielleicht doch noch ein bisschen Talent in irgendeiner Art und Weise.
Ja, aber das Bild habe ich dann komplett zerstört. Wir waren dann auf dem offenen Wasser und dann war es so ein ganz leichter See, Wellengang. Gardasee ist nicht viel. Und ich wollte Wellengang. Und ich wollte diese James-artige Kunstfigur mir beibehalten und habe dann mein Shirt ausgezogen und wollte vom Boot mit einem Körper in den See springen. Und was Sophie fantastisch 2 Minuten vor mir gemacht hat, das sah sehr elegant aus und ich wollte ihr das nachmachen. Und will mich dann abdrücken. In dem Moment gibt aber das Boot nach, weil eine Welle drunter ist und ich finde keinen Absprung.
Und knallst da rein.
Und knall volle Kanne rein. Und das war gut, und da war die Tarnung aufgeflogen. Und seitdem läuft's bei uns ganz gut.
Gut, also sie hat dann gemerkt, du bist ja, ja. doch nicht der.
Nee, nicht dieser James Dean
oh
und so.
Mein
sondern,
Gott.
Aber und da finde ich immer, Selbstironie funktioniert immer. Was habe ich mir über mich selbst lustig gemacht? Und dann punktet man. Also das ist ja sowohl in der Moderation als wo auch immer, das wird immer funktionieren.
Geile Story. Ich oder? Finde, das ist eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mal von unserem gemeinsamen, das hatten wir auch noch nicht, Brrr-Moment der Woche zu erzählen.
Ja, so unangenehm.
Unangenehm. Ja,
aber vor allen Dingen für dich.
Willst du mir auch ankündigen?
Ja. Der Brrr-Moment der Woche, gemeinsam erlebt von Jana Heinisch und Julian Hutter, aber nur präsentiert von Jana Heinisch.
Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass du noch kurz mit einsteigst vielleicht gleich. Weil von dir aus der Rückbankperspektive ist es ja nochmal anders lustig vielleicht als von mir.
Wir finden uns in der Moderation.
Okay, kriegst also.
Mal an und ich steige ein. Klassische Doppelmoderation.
Julian ist umgezogen und wir hatten alles in den wunderschönen Miles-Transporter geladen. Wir waren auch bereits beim, was auch immer, Raum, den ihr da gemietet habt.
Storage.
Bei diesem Storage. Und jetzt waren wir also in Potsdam, wo dieses Storage war, hatten überlegt, wir wollen gleich noch alle zusammen essen gehen. Jetzt macht es ja keinen Sinn, den leeren Miles-Transporter, der schon dann ausgeräumt ist, die ganze Zeit mitzuschleppen. Also haben wir uns überlegt, wir lassen diesen Miles-Transporter jetzt einfach hier in Potsdam, in der Nebenstraße, wo noch Gebiet ist, wo man den abstellen kann. Und ihr steigt zu uns ins Auto ein.
Ja.
Einfach gesagt, als getan. Und wir sind so eine lange Straße, wenn man nach Potsdam reinfährt, runtergefahren. Links waren Bahnschienen und rechts kleine Seitenstraßen, die abgegangen sind. Und dieses Einzugsgebiet, wo man den Transporter abstellen konnte, das begann erst ab diesem einen Zeitpunkt da
genau.
links.
Genau, wir mussten den Transporter da abstellen, weil das Gebiet von Miles, wo man den Transporter kostenfrei abstellen konnte, war sehr schmal. Und man musste unbedingt auf diese schmale Straße.
Genau.
Also sonst hätte man den nicht abstellen können in Potsdam.
Und das war sozusagen so, dass wir auf der Hauptstraße waren. Links daneben waren Bahnschienen, die auch komplett lang so einen Kilometer gingen. Und dahinter waren dann immer so kleine Einfahrten. Und diese Straße daneben war aber eine Fahrradstraße. Man hatte da Überwegungsrecht, also man konnte da schon rüberfahren und dann in diese Nebenstraßen zu kommen. Und deswegen haben wir es dann auch so gemacht, sind dann in so eine Parklücke da rein, in so eine Straße und da waren auch ganz viele Parkplätze. Und da habe ich noch zu euch gesagt, haben wir noch kurz telefoniert, guck mal hier, da könntet ihr den eventuell abstellen, das würde funktionieren. Irgendwie hat es nicht so ganz geklappt mit dem Abstellen, es war alles vielleicht da ein bisschen eng und der Transporter
genau.
sehr groß. Und dann habt ihr euch entschieden, ihr fahrt einfach nochmal zurück zu dieser Fahrradstraße. Und die Fahrradstraße ist zwar eine Fahrradstraße an sich, aber trotzdem durften links und rechts Autos parken, zum Beispiel Anlieger oder so.
Ich hoffe, dass das jetzt jeder versteht, weil ich war dabei, ich weiß ganz genau, du erklärst das fantastisch, aber die Leute, die das vor Ort nicht kennen, aber es wird gleich klarer, ja.
Die beiden fahren also auf die Fahrradstraße, links und rechts, wie gesagt, so Parkbuchten, so eine kleine Allee und parken diesen Transporter links an der Seite von der Fahrradstraße, wo auch andere Autos standen, ja, was auch erlaubt war.
Durfte man parken.
Steigen dann zu mir ins Auto ein. Jetzt bin ich also hinter der Bahnschiene zwischen Fahrradstraße und dieser normalen Straße, wo Autos stehen und möchte also die Bahnschiene überqueren, um wieder zur Hauptstraße zu kommen. An dieser Bahnschiene ist eine Ampel für mich, für die Straße.
Rot.
Die Ampel zeigt rot. Was macht Jana?
Parkt, bzw.
steht. Wir stehen da. Ich bin eh jemand, der dann schnell ungeduldig wird. Ich denke, was wird diese Ampel nicht grün?
Muss aber auch sagen, die Ampelphase in Potsdam, das ist eine reine Frechheit. Also das ist ja wirklich, die bleibt 5 Minuten rot und ist für 5 Sekunden grün.
Ist wirklich so gefühlt. Ja. Und das Ding ist ja, dadurch, dass das eine Fahrradstraße war, habe ich sozusagen auf der Fahrradstraße so ein bisschen gestanden, wo dann die Fahrräder die ganze Zeit vor mir und hinter mir zurück mussten. Und ich musste aber ja die Ampel sehen, um zu wissen, ob ich jetzt fahren darf oder nicht. Und ich wollte auch nicht riskieren, da einfach über Rot zu fahren. Und dann ist da hinter die Bahnschiene und was weiß ich, was sonst noch passiert. Ja. Wir stehen da. Jules macht sich schon darüber lustig, wie ungeduldig ich bin, dass ich die ganze Zeit nicht darauf warten will, dass die Ampel grün wird.
Wir hatten auch Hunger, genau.
Von hinten kam dann, wir haben Hunger. Und dann kommt mir, ich weiß gar nicht mehr, ist der Mercedes gefahren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt mir ein Autofahrer entgegen. Und wirklich aus dem Nichts, und ich hasse das, wirklich, man kann aber auch nicht nett hupen, man kann eigentlich nur aggressiv hupen, also hupen ist ja grundsätzlich aggressiv, hupt er mich an, glaubt, hat mir noch so eingezeigt, so ob ich irgendwie dumm wäre oder so.
Das weiß ich aber nicht.
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, auf jeden Fall hat er wild gestikuliert.
Ja, genau.
Und
wir dachten, er will sich jetzt über uns richtig aufregen, dass du da stehst, wo er rein will.
Ich glaube, er hat sich auch darüber aufgeregt, ja. Aber ich bin dann sozusagen ein Stück zurückgefahren, damit er dann über die Fahrradstraße fahren konnte, aber dann machte er sein Fenster runter.
Ja.
Und Julian die ganze Zeit hinten aus dem Rücksitz mich am Anfeuern so, ja, lass ihn mal reden, nee, Jana, komm, lass dich gar nicht drauf ein, lass ihn einfach reden. Und ich habe den angeguckt und irgendwie wirkte der in dem Moment aber nicht so, als würde der mich zusammenfalten wollen, sondern es war so, irgendwas will er mir doch sagen. Und Julian so, ja, ist richtig peinlich für ihn jetzt gerade. Wenn du nicht mit ihm redest, ist richtig unangenehm. Und ich so, ja gut, ich ignoriere den jetzt einfach weg.
Vor allen Dingen, weil in Berlin denkt man an nichts Gutes, ne? Wenn jemand erst hupt, dann sein Fenster runterlässt und dich auffordert, auch das Fenster runterzumachen, dann weiß man, der will jetzt irgendwas Dämliches sagen. Ja. Und es ist unglaublich unangenehm für den Typen, wenn der dreimal auffordert, dass du dein Fenster runtermachst, aber man es nicht macht. Ich bin da durch Berlin durch die Schule gegangen. Ich finde das einfach, das ist das Witzigste, wenn dann irgendwie, und dann muss er ja fahren.
Ja.
Das ist ja immer unglaublich witzig und demütigend für den. In dem Fall hätten wir es mal lieber gemacht.
Wir haben dann nämlich festgestellt, der ist dann irgendwann weitergefahren, der Typ. Wir standen aber weiter an der Ampel.
Und wirklich, der hat dreimal, hat er mit uns, macht das Fenster runter und hat mit uns gesprochen. Und der sah nicht so aus, als wäre der auf Krawall gebürstet gewesen.
Ja, aber dadurch, dass er mich so blöd angehupt hat und da schon so mir gezeigt hat, so, warum bist du so dumm, warum stehst du hier? Dachte ich schon so, okay, der ist schon irgendwie doof. Naja, auf jeden Fall standen wir weiter an der Ampel.
Und wir standen mittlerweile waren es 5 Minuten, wo wir
safe,
an der Ampel standen.
Noch länger an der Ampel. Und irgendwann kam uns die Idee, kann es eventuell sein, dass diese Ampel nicht dafür gemacht ist, dass man da mit dem Auto rüberfährt, sondern nur von der einen Richtung, nämlich aus der Richtung, aus der er kam, rüberfährt?
Wollte der Mann eventuell einfach uns nett sagen, Leute, fahrt da mal rechts rüber, denn die Ampel wird nicht grün?
Ja, die Frage kam uns dann irgendwann auf, aber wir haben keine Antwort darauf. Es ist dann so, dass der Typ rechts gefahren ist. Es ist auch so, dass mein Navi mir ausschließlich den Weg rechts rum angezeigt hat und nicht geradeaus über die Ampel. Aber welche Frage ich mir dann legitimerweise gestellt habe, ist, warum gibt es dann da eine Ampel? Einfach nur vielleicht aus Sicherheit gegen die Bahn.
Die können ja keine machen, weil die Fahrradfahrer und die Anlieger, die wie er, die müssen da ja reinfahren, weißt
ja.
du?
Aber es gibt eben nur den Weg rein und dann außenrum und es gibt nicht den Weg raus sozusagen.
Die rote Ampel.
Und wie unangenehm war das dann, als hinten die von der Rücksitzbank die ganze Zeit meinte, ja, du musst jetzt rechts fahren. Und ich wusste, der Typ ist da rechts lang gefahren. Ich dachte mir, Alter, wenn du jetzt gleich an dem vorbeifährst, nachdem du den gerade so wegignoriert hast, weil er dir vielleicht sagen wollte, fahr rechts rum.
Vor allem, das war ein Anlieger, der hat da irgendwo geparkt und ist da, hat er bestimmt sein SUV ausgeräumt. Und dann dachte er, jetzt kommt ihr Idioten.
Dann habe ich mich rechts rumgefahren. Ich dachte mir die ganze Zeit nur, bitte, steh da jetzt nicht irgendwo. Bitte sei schon einfach in deinem Haus und reg dich über die dummen Leute auf, die nicht checken, dass die Ampel nicht grün werden wird.
Also ich habe mich auf den Schoß von Sophie gelegt, als wir da durchgefahren sind, weil ich wollte nicht gesehen werden.
Ah, gut zu wissen. Ja, ich bin ganz, ganz weit runter in meinem Fahrersitz so gerutscht, aber es hat es nicht besser gemacht. Wir haben den Typ dann nicht mehr gesehen, wir sind dann außen rum gefahren, wir sind dann auch noch irgendwann angekommen. Aber es war so ein klassisches Ding von, das war unsere Überheblichkeit. Aber vielleicht hat er auch einfach durch seine Einstiegskommunikation.
Ja, ich sehe einen Fehler bei ihm.
Okay.
Und das war er. Der Brr-Moment der Woche. Präsentiert von Heinisch und Hutter.
Ja, es war wirklich unangenehm. Oh.
Das habe ich nicht.
Hast jetzt gleich deinen Kaffee. Dabei ist mir übrigens noch eingefallen, du hast mich im Wochenkickstart hast du zu mir gesagt, dass ich kein Allmann-Learning der Woche gemacht hätte. Und was soll ich dir sagen? Ich habe jetzt nicht nochmal extra nach mir die ganze Folge durchgehört. Ich gehe jetzt also einfach mal davon aus, ich habe es tatsächlich nicht gemacht.
Du kannst mir auch das Thema nicht sagen, was du gemacht hättest.
Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich weiß auch, ist auch egal. Gehen wir mal davon aus, ich habe es nicht gemacht. Mhm. Deswegen mache ich heute extra nochmal eins. Mhm. Und das Allmann-Learning, das ist mir eingefallen, weil mir vor ein paar Tagen ganz viele Leute eine Story weitergeleitet haben und gefragt haben, ob ich die Antwort kennen würde. Mhm. Und zwar ging es darum, dass irgendjemand in seiner Story irgendwas über das Ablassen von Treibstoff aus Flugzeugen gemacht hat und irgendwie gesagt hat so, hä, wie kann das sein, dass einfach Treibstoff aus Flugzeugen abgelassen wird, während die fliegen?
Also die Streifen am Himmel.
Nein, Treibstoff, der abgelassen wird. Die Streifen am Himmel, das ist ja einfach das, was manchmal hinten rauskommt, Chemtrails. Sondern wirklich aktives Ablassen, also im übertriebenen Sinne Luke auf, Kerosin raus, Luke zu. Mhm. Und ganz viele Leute meinten dann, wie kann das sein? Ich meine, Kerosin einfach raus in die Natur, hä, kann doch gar nicht sein. Gibt es das? Ist es so? Warum ist es so? Und es gibt es tatsächlich. Das ist aber eigentlich ein Notverfahren. Das nennt sich Treibstoff-Schnellablass. Und es ist dafür da, dass für den Fall, dass zum Beispiel ein Langstreckenflieger, der sich auf einen extrem langen Flug macht, der ist ja sehr voll getankt und voll beladen, damit er auch ankommt, wo er ankommen soll. Und es kann sein, dass der zum Beispiel irgendeinen technischen Defekt hat oder irgendwas passiert, kann ja auch ein Notfall an Bord sein, irgendein Passagier, Herzinfarkt oder so, dass der schon vorher landen muss, bevor der also an diesem Zielflughafen ankommt, dann ist er häufig viel zu schwer, um zu landen, weil Flugzeuge, je nachdem nach Typ und auch nach Landebahn, wo du dann landest, dürfen ein Maximalgewicht zur Landung nicht überschreiten. Und manchmal ist das Maximalgewicht, was man zum Take-off haben darf, größer als das, was du zur Landung haben darfst. Und dementsprechend kann es sein, dass du also schnell Gewicht verlieren musst. Wie verlierst du also am meisten Gewicht? Kannst ja
Kerosin abwerfen.
Richtig, du kannst ja nicht in den Kofferhold gehen und irgendwelche Koffer rausschmeißen, Kerosin ablassen. Es ist jetzt nicht so, dass, wenn man sich das jetzt vorstellt, ihr einfach draußen spazieren geht und auf euren Kopf klatscht auf einmal so 100.000 Liter Kerosin, sondern es muss eine bestimmte Höhe dafür gegeben sein. Das sind meistens so zwischen 4 bis 8 Kilometer Höhe, also 4.000 bis 800 Meter. Die Mindesthöhe, die eingehalten muss, sind 1,8, aber das ist wirklich ganz, ganz selten, dass mal sowas passiert. Also eigentlich 4 bis 8. Und es muss über einem Gebiet passieren, das sehr dünn besiedelt ist, damit man eben jetzt nicht hier mitten über Berlin es macht. Was dann aber passiert ist, in dem Moment, wo es abgelassen wird in dieser Höhe, durch die ganze Verwirbelung und auch die Luft, die du oben hast, dass der Sauerstoff einfach verpulvert sozusagen, also verpufft. Der kommt jetzt nicht wie eine ganze flüssige Masse darunter geklatscht, sondern innerhalb der Luft wird der umgewandelt auch durch diese Strahlungsenergie der Sonne, auch die wir haben, zu Wasser und Kohlendioxid. Und es gibt auch ganz viele Studien darüber, weil man dann irgendwann gesagt hat, naja, aber die ganze Pflanzenwelt, die unten ist, das hat ja safe richtig schlechte Auswirkungen darauf, ist tatsächlich nicht so. Also das geht so krass in die Luft, wie alle anderen Abgase und diesen ganzen Scheiß, den wir haben, dass man dann nicht wirklich das nachvollziehen kann.
Und hat die Studie vielleicht irgendwie Lufthansa oder Airbus in Auftrag gegeben?
Das wäre eigentlich gut zu wissen. Nee, die haben auch Studien gemacht, und das Ganze nochmal weiter gesponnen. Also haben zum Beispiel dann Fälle simuliert, die jetzt so gar nicht stattfinden können. Also noch in sehr geringerer Höhe und all so ein Kram. Ich habe mir jetzt nicht die komplette Studie durchgelesen, bin ich ehrlich. Aber es scheint jetzt nicht so zu sein, dass das so das Mega-Ding ist. Wahrscheinlich auch im Vergleich, wie wir sonst so leben. Mhm. Ich kenne da keine Details zu. Aber das ist auf jeden Fall ein Sicherheitsding, das es gibt. Ich habe das in ganz, ganz kleiner Variante vor 2 Wochen gehabt, weil, nee, gar nicht, ist gar nicht 2 Wochen her. ist noch ein paar Tage her, aber ist auch egal, weil ich eigentlich meinen Opa und meinen Bruder, meinen Vater und so besuchen wollte an einem Flugplatz mit einem Flugzeug, was eine höhere Abflugmasse haben darf als Landemasse. Und jetzt wusste ich also, ich will dahin fliegen, dann will ich noch mit meinem Opa und meinem Vater fliegen, die zusammen auch über 200 Kilo wiegen, und dann will ich noch mit meinem Bruder und seiner Freundin, meinem Opa, fliegen, und dieses wiegt auch wieder so und so viel. Dann musste der jedes Mal ausrechnen, ich habe jetzt das und das Kerosin verbraucht. Das heißt, ich wiege dann so und so viel. Die wiegen wiederum so und so viel. Ich brauche aber, wenn ich so und so viel wiege, das und das an Litern. Das ist dann so diese Kraftstoffberechnung. Und manchmal ist das so unfassbar aufwendig im Kopf, jedes Mal zu denken, und dann muss man sich überlegen, bist du im Flug, und auf einmal passiert ein Notfall und jetzt ist deine ganze Rechnung eigentlich über Bord geworfen und du musst wieder irgendwas neu machen. So.
Bist du eigentlich gut mit Zahlen?
Nee. Ist gut, ne? Ich war noch nie gut mit Zahlen. Weil ich es aber in der Schule ja auch nicht musste so richtig. Aber jetzt, wo ich es ja muss in der Fliegerei, weil ich weiß, mein Arsch hängt davon ab, gebe ich mir Mühe.
Aber hast du nicht auch mal Mathe studiert?
Ja, aber auch, weil ich es musste. Weil du in Bremen, wenn du Grundschullehramt studierst, musstest du Mathe mit reinnehmen als Fach.
Wie findest du kurzes Feedback so für uns? Ich glaube, zuletzt, was wir gemeinsam aufgenommen haben, war 2022. Dieses Jahr noch auf gar keinen Fall.
Dieses Jahr noch nicht, stimmt.
Wie ist es so? Es ist dynamischer? Ich finde, es ist dynamischer.
Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir wahrscheinlich sagen, wenn ich es anhöre. Was auf jeden Fall besser ist, dass wir uns nicht so ins Wort quatschen, weil du hast trotzdem, auch wenn du telefonierst und auch mit FaceTime, ja immer so eine kurze Verzögerung. Und das ist natürlich so, weil man sieht, der andere setzt so zum Satz an, einfacher.
Ich finde, wir sind aber auch generell besser geworden. Ich will uns jetzt keinen Honig ums Maul schmieren.
Ich fand letzte Woche nicht gut, die Hauptfolge.
Die Leute mochten das.
Die Leute mochten das.
Nee.
Julian, jedes Mal, wenn er eine Freundin hatte, so, sie mochte es.
Kam wenig Feedback letzte
Woche. Kam wenig Feedback, so toll fanden die das.
Naja, aber dafür ist die Folge wieder ziemlich gut, denn wird jetzt noch besser, denn wir fangen an mit den drei Fragen. Heinisch, und das ist eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen zeitgleich und gleichzeitig?
Ach du Scheiße. So, warte mal kurz. Also.
Könnt ihr mal miträtseln?
Ja, ich bin gerade überlegen. Man muss ja manchmal das Wort so ein bisschen auseinanderpflücken. Aber ich glaube, bei diesem Wort ist es tatsächlich kein Unterschied. Also zeitgleich, hätte ich jetzt gesagt, wenn wir zeitgleich etwas machen, machen wir das im selben Zeitraum. Und wenn wir gleichzeitig etwas machen, eigentlich auch. Deswegen hätte ich jetzt mit meinem Nubi-Wissen gesagt, da gibt es keinen Unterschied. Jetzt wirst du mir sagen, es gibt einen Unterschied.
Es gibt einen Unterschied, und man kann jetzt an einem ganz tollen Beispiel festmachen. Skirennen, wenn so ein ganz normales Skirennen ist, ne?
Ja.
Dann fahren die ja Startnummer 1, Startnummer 2, Startnummer 3. Und wenn da jetzt jemand in einer Minute, 3 Sekunden und 4 Zehntel runterkommt mit Startposition 1 und der vierte hat exakt die gleiche Zeit, dann ist es zeitgleich. Ah. Wenn aber so ein Parallelslalom ist, wo die nebeneinander fahren, dann kommen die gleichzeitig durch das Ziel.
Aber man kann doch auch sagen, dass etwas…
Dann ist es sowohl zeitgleich als auch gleichzeitig, aber nicht alles…
Also zeitgleich bedeutet eigentlich nur irgendein zeitlicher Zeitraum…
Gleiche Zeit, exakt die gleiche Zeit.
…entspricht derselben Masse sozusagen.
Mhm. Und gleichzeitig ist eine Bewegung, die jetzt parallel stattfindet.
Aha.
Ich finde, das ist so, manchmal ist das total geil, so eine Trennschärfe in der Definition einfach zu Worten zu finden.
Ich finde es aber voll blöd, dass die beiden Worte eigentlich die gleichen sind, nur kurz umgestellt.
Ja, ja.
Das hätten sie auch mal anders lösen können. Du hättest zum Beispiel auch sowas sagen können wie, weiß ich nicht, fällt mir jetzt nicht ein, aber.
Das fand ich so, ich habe es auch nicht gewusst und habe es dann auch in der Vorlesung mal.
Eigentlich ist es ein falsches Wort, eigentlich müsste es Zeit selb heißen, weil es ist ja dieselbe Zeit und nicht die gleiche. Das kommt wieder, was ist der Unterschied zwischen selbe und gleiche? Das regt mich wirklich auf. Das ist fast auf ein Niveau wie Einzige und Einzigste, weil ich mir denke, das ist so Basic-Wissen. Ne? Das ist wirklich so Basic-Wissen eigentlich. Sag jetzt sie, die nicht wusste, was zeitgleich und gleichzeitig ist.
Nein, das ist was anderes, weil gleich und das Gleiche und dasselbe, das nimmt man ja so oft im Sprachgebrauch einfach her. Und zeitgleich und gleichzeitig, das ist jetzt nicht so, dass man das ständig jeden Tag hernimmt.
Aber also wenn ich jetzt in meinen Kopf mal so wühle, wenn dieses Wort benutzt wurde, zeitgleich, dann habe ich total oft das Gefühl, dass in Situationen, zum Beispiel wenn so moderiert wird oder so gesagt wird, oder wenn du so ein Buch liest und da wird über irgend zwei Geschehnisse berichtet, dann sagt man, zeitgleich fuhr Lisa gerade in Oxford auf die Straße. Das ist bisher ja falsch. Kann ja nicht zeitgleich sein, weil zeitgleich, hast du mir ja gerade erklärt, ist ein eine zeitliche Masse sozusagen. Also es müsste gleichzeitig heißen. Aber ich habe das Gefühl, zeitgleich wird es dann falsch benutzt in diesem Moment.
Es werden so viele Dinge so falsch benutzt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, das habe ich einmal versucht zu erklären, habe es aber nicht richtig hinbekommen, weil ich falsche Beispiele gemacht habe. Aber halte und finde, das wird so oft falsch gemacht. Ich finde das eine gute Idee. Ist falsch.
Ich halte das für eine gute Idee.
Ja. Also alle Sachen, man kann, wenn es mit einem Substantiv endet, kann man nie mit ich finde machen. Ich finde, das ist eine tolle Idee. Nee, das hältst du für eine tolle Idee. Oder ich finde, das ist ein.
Aber ich finde, das ist eine tolle Idee.
Das geht wieder.
Das geht, weil das hast du gerade gesagt.
Genau. Ich finde, das eine tolle Idee geht, geht nicht.
Ich finde, das ist eine tolle Idee. Geht. Ja.
Ich finde, dass ein tolles Spiel geht nicht. Du hältst es für ein tolles Spiel oder ich finde, das ist ein tolles Spiel. Ja, dann
also finde
wieder.
Geht nur in Kombination mit einem Verb.
Genau.
Ja.
So das und das machen von Böhmermann und da ist er wieder bis das machen alle falsch. Und wenn du das aber einmal verstanden hast, wie das funktioniert, dann mach dich
das mache ich tatsächlich nicht falsch.
Rasend wahnsinnig, dass das alle falsch machen.
Ja, das ist, ach, es gibt so viele Sachen. Manche Sachen kann man fast schon auch wieder dann so in Dialekten einordnen. Das Thema hatten wir ja auch mal, weil es oft sowas gibt wie, keine Ahnung, da wo meine Mutter herkommt, wem ist das Fahrrad vor die Tür? Ich ist dann die Antwort darauf, wo du so denkst, Entschuldigung, aber aus welchem Deutschkurs kommst du denn gerade? Aber es ist einfach, dass manche Sachen dann so komisch formuliert werden.
Und vermutlich ist da Unwissenheit ein Segen. Und wenn man es ja nicht weiß, dann überhört man es ja ständig, weißt du? Ja.
Das stimmt.
Aber jemand, der sich halt viel mit Sprache auseinandersetzt, dem fällt es halt ständig auf und das macht mich kirre.
Aber das passt zu meiner ersten Frage.
Ja, bitte.
Zum Kirre machen. Was ist eine Sache, und dir fällt wahrscheinlich unfassbar viel dazu ein, was ist eine Sache, die du so auf Social-Media-Kanälen von anderen Leuten extrem nervig findest?
Point of View machen alle falsch. Also Point of View heißt ja.
Aber es heißt ja auch nicht Point of View, sondern Point of View.
Okay,
wenn wir gerade beim Thema sind.
Englische Aussprache einfach falsch, Point of View. Aber das nutzen alle falsch. Dann machen, zum Beispiel, wenn ich dich jetzt anschaue, dann ist es mein Point of View auf dich. Das heißt, wenn ich jetzt dich fotografiere, dann wäre es richtig. Point of View, du machst gerade einen Podcast mit deiner Heinisch. Das wäre richtig. Wenn uns jetzt aber ein Dritter fotografieren oder filmen würde und dann stand Point of View, du machst einen Podcast mit deiner Heinisch, dann wäre es einfach falsch. Und voll viele checken nicht, was Point of View bedeutet. Das denke ich so, das ist ja nicht so schwer.
Ich glaube dadurch, dass es aber so ein Trend geworden ist, um einfach Situationen darzustellen und denen ein Oberbegriff oder so eine Überschrift zu geben, ist es fast schon, ja, es wird einfach anders benutzt als das, was es eigentlich im Ursprung mal bedeutet hat.
Ja.
Ich habe letztens, also ganz anderes Thema gerade, aber ich habe letztens so ein Reel oder TikTok oder so gesehen und die Überschrift war, wie Fernsehen, also man hat gesagt, früher waren die Fernsehsendungen auch kindergerechter und viel besser und nicht so verdummt und dann hat man Vicky von Vicky und die starken Männer, davon gab es eine Szene, wo, ich glaube, Snorre oder so nach Hause geht zu Halva und die irgendwie holen Snorre, will oder so und dann reinkommt und da ist ganz dolles Chaos und dann sagt er, ach, das ist aber eine Schlampe und jetzt sagen also alle Leute, ach krass, guck mal, vorher hat man im Kinderfernsehen Schlampe gesagt. In Wahrheit kommt es von schlampig sein, also unordentlich sein. Genauso wie ja Wichse früher Schuhwichse, genau, Schuhpolierer war. Und da denke ich mir dann manchmal, da ist halt Sprache dann auch im Wandel. Und vielleicht dieses Point of View, ja, die Entstehung, okay, aber mittlerweile wird es halt irgendwie dann komisch anders benutzt. Mhm. Einfach nur, um so Situationen dann darzustellen.
Ja.
Was mich zum Beispiel immer richtig nervt.
Blauer Haken,
deswegen ist
kein blauer Haken ist.
Davon mal abgesehen. Aber ich finde das so bescheuert, wenn... Das sind leider immer nur Frauen. Also ich habe es bis jetzt noch bei keinem Mann gesehen und ich glaube, ich habe es, ja, weiß nicht, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, die machen ihre Story morgens an, sind auch dann Leute, die viel in die Kamera reden, also nicht nur Bilder posten so in der Story, sondern so und sagen dann sowas wie, ja, sorry für wie ich aussehe oder sorry für mein Aussehen oder sorry für meinen Look oder dann am besten noch als zweite Variante, ich habe jetzt mal einen Filter aufgelegt, wo ich mir so denke, Digga, du entschuldigst dich für irgendwelchen wildfremden Leuten, wie du aussiehst. A, wollen wir jetzt gar nicht in die Tiefe debattieren, aber wie dumm. Und B, es ist den Leuten scheißegal, wie du aussiehst, ganz ehrlich. Und ob du einen Pickel auf der Stirn hast oder nicht. Meinst du wirklich, Leute gucken sich morgens deine Story an? Nee, also, nee, die hat jetzt keine geschminkten Augenbrauen und die hat einen Pickel auf der Stirn. Also auf gar keinen Fall schaue ich mir diese Story jetzt an. Was denkst du, wer du bist? Das finde ich jedes Mal so unnötig. Ich frage mich so, das ist wirklich das, was dich, also du entschuldigst dich dafür, wie du, also verstehe ich nicht.
Verstehe ich. Ich finde es toll, dich zu kennen, wenn man dir folgt, weil ich ja wirklich bestätigen kann, dass es sehr authentisch ist. Du spielst keine Rolle, danke, sondern du bist einfach du selbst.
Ich bin eine Rolle.
Genau. Nein, nein. Aber in unserem Beruf kommt man ja ganz oft mit Leuten zusammen, die viele nur aus dem Internet kennen.
Mhm.
Und ich habe mit jemandem zusammengearbeitet, die auf Instagram, keine Ahnung, das ist 120, 130.000 Follower sein. Und die hat erst so Content gemacht, also wie man es vor 5, 6 Jahren fast alle Frauen gemacht haben, irgendwie den Arsch von unten rechts gefilmt und möglichst viel Ausschnitt und naughty as hell, und es hat funktioniert bis zu einem gewissen Grad, und Pumpen und Fitnessmaus und bla 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 so. Dann hat sie auf einmal keine Reichweite mehr bekommen. Weil es alle.
Kennst du die Person auch privat, ja, und deswegen bist du dir gefolgt?
Ich bin der erst gefolgt, nachdem ich sie privat kennengelernt habe, nachdem ich mit ihr über einen langen Zeitraum gearbeitet habe.
Ah, okay. Mhm.
Und dann hat sie auf einmal keine Reichweite mehr bekommen. Weißt du, wen ich meine?
Ich glaube, ja. Ja.
Und hat es auch in der Redaktion, hat ihren Frust auch kundgetan.
Jetzt so, weiß jeder, wer es ist.
Gibt's ja, ja. Ich nenne aber keine Namen. So. So, dann kam auf einmal vor 3 Jahren Body Positivity.
Mhm.
Dann hat sie gesehen, okay, das ergibt ja gerade viel Sinn. Dann hat sie auf einmal so Zellulite-Bilder gepostet und hat sich gepostet in unvorteilhaften Situationen und meinte, vor mehr Reality auf Instagram steigt. Und dann, bam, ging es wieder los, und dann hat sie wieder irgendwie 20.000, 30.000 Follower mehr bekommen und hat dann diese Schiene krass gefahren und hat dann auch geheult vor der Kamera, und weil sie früher immer abnehmen wollte, und jetzt hat sie aber die Erleuchtung bekommen, und jeder sollte so sein, wie er will, und man sollte sich nicht über andere öffentlich schämen, und das ratet sie bis heute, und das funktioniert anscheinend bei ihr. Und zeitgleich habe ich aber die kennengelernt und wusste, die steht da überhaupt nicht so krass dahinter, sondern die ratet das jetzt einfach, weil das gerade gut ankommt, währenddessen sie sich die Mäuler zerreißt über andere, die dann super dünn sind, oder die gerade, hast du gesehen, wie assi die aussah, die halt Thrombosestrümpfe angehabt, ja, weil sie halt eine Krankheit hat, oder wo ich so meinte, boah, du verarschst einfach die Leute. Und die.
Aber ich glaube vor allem auch dich selbst, weil das ist nämlich voll der wichtige Punkt, den man jetzt auch nochmal ganz differenziert darstellen muss. Ich glaube, wir beide sind Leute, die super finden, dass man sagt, man kann jede Körperform feiern.
Darum geht es nicht.
Genau, sondern es geht darum, wenn
dann
du halt online
auch
das so darstellst.
Dann sei das auch.
Genau, und dann auch andere Leute vielleicht da online für kritisierst, ja, dann kannst du aber nicht privat, also kannst du schon, aber dann bist du halt nicht authentisch, dich komplett gegenteilig verhalten.
Ja.
Und das ist auch das, also genau, dass du es ansprichst, was ich total oft wahrnehme und dann häufig enttäuscht bin, wenn ich Leute, die ich online kenne, in Anführungsstrichen, in der Realität treffe und ich mir immer denke, oh Mann, du bist auch nur so eine leere Hülle.
Genau.
Also du bist auch eigentlich nur die Version deiner selbst, die gerade dem Online-Trend hinterherläuft.
Und deshalb bin ich eingangs mit dir als Beispiel rangegangen, weil da, ne, da ist es einfach wirklich, das ist ja wirklich so. Und da denke ich mir, okay, du reitest jetzt eine Welle, die an sich total positiv ist, die man befürworten sollte, dass wirklich es zu viel, dass es einfach wirklich zu viel Bilder auf Instagram gibt, wo man sich vergleicht, wo man wahnsinnig wird. Es gibt Studien, die kennen wir alle. Und wenn du dann sagst, nee, ich will dagegen sein und ich will ein Beispiel dafür sein, dass man nicht perfekt aussehen muss, um sich wohlzufühlen, und fantastisch, eine gute Message, vor allem in der aktuellen Zeit. Wir kennen alle diese Studien. Aber dann sei das auch.
Ja.
Und dann mach das nicht nur, weil es gerade gut ankommt und weil du einen Follower-Boost bekommst. Und hinterrücks, wenn die Kameras aber aus ist, machst du dich über alle lustig, wie die aussehen. Und dann lebt es auch einfach vor. Also das ist einfach krass unauthentisch. Und so verarschst du alle. Und das ist so, das ist niederträchtig. Weißt du, wie ich meine?
Das ist ein hartes Wort. Ich glaube manchmal, viele sind vielleicht dann auch Opfer ihres Berufsfelds. Ich weiß nicht, ob die das für sich selber so reflektieren können oder sich selbst auch so aus der Vogelperspektive betrachten können und das wirklich wahrnehmen. Ich erwische mich auch manchmal selber dabei. Also ich bin auch jemand, der zum Beispiel lästern ist ja so ein Wort. Wann ist lästern überhaupt lästern? Und jeder definiert das ja anders für sich. Für die einen ist lästern, wenn du schlecht über jemanden sprichst, der nicht im Raum ist. Ich zum Beispiel sage, wenn ich irgendwas kritisiere an jemandem, der nicht im Raum ist, dem ich das genauso schon gesagt habe oder genauso ins Gesicht sage, ne? Und ich glaube manchmal, dass wenn du anfängst, Social Media vielleicht zu machen und du merkst, es bekommt so einen professionellen Background. Also du fängst an, damit Geld zu verdienen, du hast irgendwie überdurchschnittlich viele Follower, du verbringst viel Zeit damit, dann bist du ja auch immer auf die Performance aus, weil es eine Art Firma für dich ist und die Einnahmequelle. Und ich glaube, in dem Moment, wo du es nicht im Kopf, wo du vielleicht so sozialisiert bist oder auch gesellschaftlich so aufgewachsen bist, dass du es nicht schaffst, immer noch im Kopf zu wissen, das ist alles trotzdem eine Bubble. Das ist eine Fake-Bubble auf eine Art und Weise. Die echte Welt findet nicht online statt, die findet hier statt. Und als erster Punkt sollte immer die echte Welt stehen. Und dann kann ich da online was draus machen. Und wenn sich das bei dir anfängt umzudrehen, wenn du zum Beispiel auch in Gesprächen oder mit Freunden oder in irgendwelchen Situationen das allererstes immer im Kopf hast, wie kann ich Content daraus machen? Und da kann sich jeder jetzt mal ganz kurz selber hinterfragen. Dann, finde ich, ist es ein Punkt, wo es einfach schwierig wird, weil man dann auch Opfer wird dieser Struktur, für die man ja was schaffen will. Mhm. Und ich merke das manchmal, wenn ich zum Beispiel mit Anton unterwegs bin, dass ich mir dann denke, oh, das ist so eine süße Situation gerade und oh, die würde ich jetzt gerne filmen und das würde ich gerne den Leuten zeigen. Und ich versuche dann ganz oft, wenn ich diesen Impuls habe, das dann extra nicht zu machen, weil ich nicht will, dass meine Zeit mit ihm und die Art und Weise, wie wir zusammen aufwachsen, also er aufwächst oder ich ihn begleite dabei, zu etwas wird, was monetarisiert wird oder am Ende als Werkzeug genutzt wird für Social Media. Genau. Ja. Und manchmal sieht man Videos von ihm, aber man sieht auch 80% oder 90% der Zeit ja logischerweise nicht. Und ich glaube, das geht allen zum Beispiel so, die professionell Social Media machen und dann eben Kinder bekommen, weil du gewohnt bist, dein eigenes Leben sowieso online zu teilen.
Auch das finde ich schwierig.
Das Kind gehört dazu. Ja. Du weißt, süße Kinder sind immer was, was immer gut funktioniert und die Leute abholt und auch man sich darüber unterhalten kann und reifen und bla 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 und Interactions. Aber du musst halt auch immer trotzdem gucken, das ist nicht die echte Welt.
Mhm.
Und ich glaube, das ist am Ende das, was auch schwierig ist für einen selber. Also
ja, was ich der Person halt einfach vorwerfe, ist, dass sie ja vor einem Publikum ja weiß, wie es sich gehört und diese Attitude ja auch verkauft und die ist ja absolut richtig. Aber wenn du es dann im Privaten, wenn die Kameras aus sind, nicht bist, dann verarschst du sowohl die Leute da draußen, als auch du verrätst ja auch dich selbst. Indem, dass du öffentlich für was anderes stehst, was du überhaupt nicht bist. Also was ist denn das für eine leere, falsche Hülle? Das, mit dem habe ich einfach so ein krasses Problem. Das ist wie wenn du auf der Couch sitzt und sagst, hier, ich habe die zweite Packung Chips gegessen.
Aber privat jetzt Salat noch.
Aber halt also nur Selleriesticks rausnäckst.
Ja, stimmt.
Weißt du? Mhm.
Also gestern war mein Mittag, als wir den Van geholt haben, eine Tüte Chips, weil ich noch nichts gegessen hatte und das ist das Einzige war, was wir zu Hause hatten. Und Jules war daraufhin sauer und hat Lukas gesagt, er soll bitte darauf achten, dass ich vernünftig esse. Long story short.
Wie du auch die Pizza dann auch noch bei uns, weißt du, wie gierig du warst.
Auf diese Pizza, Mann, Julian. Oh Gott, ich wusste, dass du das nochmal rausholen würdest.
Wirklich, so, Sophie und ich haben uns 3 Gerichte geteilt, unter anderem eine Pizza. Und sie hatte noch ein Stück da liegen und ich frage so, willst du die noch, Sophie? Und sie meinte, nee. Und Jan einfach, ja, dann nehme ich sie. Und ich so, was? Weißt du, wie dieses King of Queens Video.
Du hast schon die ganze Zeit, das Stück lag da schon die ganze Zeit und ich dachte mir, also man muss dazu sagen, nein, halt, die Story fängt woanders an. Die Story fängt eigentlich da an, wenn ich eine Sache hasse, dann ist es wirklich, wenn man im Restaurant so übertrieben viel bestellt und dann Sachen weggeschmissen werden. Kann ich wirklich einfach nicht haben.
Wenn ich piece ist
genau, wenn ich zu Hause Sachen über habe, zum Beispiel werden immer eingetuppert, in den Kühlschrank gestellt und am nächsten Morgen mit irgendeinem anderen Gericht weggekocht. Ich hasse das wirklich nur im Restaurant, weil man sagt, man will jetzt zeigen oder man will jetzt alles ausprobieren. Nicht jeder muss auch immer ein eigenes Gericht bestellen. So, wenn ich weiß in der Losteria, ich esse keine ganze Pizza, frage ich vielleicht jemanden, der mit am Tisch ist, der vielleicht auch nur eine halbe Pizza schafft oder so. Ja. Verstehe ich immer nicht. Und ich wusste, als ihr bestellt habt und als Jules seine ganze Pizza bestellt habt und als ich meinen großen Salat bestellt habe, dass das eigentlich für alle tendenziell hinhaut. Und
übrigens,
deswegen,
ich würde sagen, wenn man einen Caesar-Salat bestellt, wo das Dressing vermutlich mehr Kalorien.
Ich habe ja auch keinen Salat bestellt, weil ich jetzt Salat essen wollte.
Nee, ich meine nur, dass es, wenn man Caesar-Salat sagt, das ist ja eigentlich, wenn die Soße schon mehr Kalorien hat als die
ja,
ganze Pizza.
Ja, das ist wie bei diesen McDonald's-Salaten, genau. Die mehr so Kalorien haben als ein Burger. Aber ich finde, es schmeckt einfach geil.
Ich liebe Caesar-Salat.
Und so auch so frisch, so abends zum Beispiel, wenn du, weil ich hatte ja erst Mittag gegessen auch eigentlich, dann liegt es nicht so schwer im Magen. Ja. Und ich wusste also, mit all dem, was wir bestellt haben, ihr hattet noch Vorspeisen bestellt und so, müssten wir eigentlich mit 4 Personen perfekt hinkommen. Und ich wusste, wenn ich mir jetzt noch eine Vorspeise bestelle, weil ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, noch Bruschetta zu bestellen, dass es dann zu viel werden könnte. Mhm. Habe ich also nicht gemacht. Und dein Pizzastück, was dann über war, lag da schon mindestens 4 Minuten unangerührt und du hattest dein Besteck schon so abgelegt. Es war zwar nicht auf 12:20, aber es war schon so abgelegt. Und dann dachte ich mir, okay, wahrscheinlich isst Julian das nicht mehr.
Aber war so ein fies Stück, weißt du? Das war nicht mein.
Keine Ahnung, ich habe ja nicht mitgezählt, wer von euch jetzt welches Stück ist. Aber als du dann gesagt hast, Sophie, willst du das noch? Und sie so, nö. Und du auch keine Anstalten gemacht hast, das Stück zu nehmen daraufhin, dachte ich mir, ja, dann ich das halt. Nehm, sag so, ja, ich esse das, kein Problem. Nimm es mir so rüber. Und Julian so, ja, wollen wir uns das teilen? Und ich so, oh scheiße, du wolltest doch noch essen. Und daraufhin meinte Julian dann so zu mir, er guckt mich so vorwurfsvoll an, so nach dem Motto, warum ich ihn jetzt nicht gefragt habe, ob ich was von seiner Pizza abhaben könnte.
Rand.
Und genau, ja, Julian, jetzt immer den Rand über, verstehe ich auch nicht. Aber dann dachte ich mir so, hä, warum fragst du mich nicht einfach, wenn du es dir schon reinquälst, ob ich noch was davon will? So, ich frag dich ja nicht, bei deinem Essen kann ich was davon haben, wenn du noch am Essen bist, ja. So. Aber deswegen denke ich mir, ich kann lieber was nachbestellen, wenn ich dann merke, ich habe noch mega Hunger und man hat keinen Zeitdruck nach hinten raus, als wenn man dann immer, wirklich mit manchen Freunden hast du das, dann bleibt bei jedem so ein halber Pastateller über und wirklich, steht ein bisschen oben.
Ja, aber haben wir alle, es war nichts übrig, haben wir alle brav aufgegessen.
Haben wir alle brav aufgegessen, ja. Julian, zweite Frage.
Ja, ich wollte auch gerade mal, mach mal du.
Hat auch was bisschen vielleicht mit Konsum zu tun. Und ich komme darauf, weil wir gerade dieses Riesenwohnmobil geholt haben. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würdest du dir eher ein voll ausgestattetes, mega geiles, reisefähiges Wohnmobil kaufen?
B.
Ah, die XXL-Kondom-Abonnement-Packung. Ja. Nein, oder halt einen Sportwagen.
Einen alten Sportwagen, Porsche 911. Ich schaue gerade wieder Californication, meine absolute Lieblingsserie seit 15 Jahren. Ich liebe Hank Moody, ich liebe den Vibe dieser Serie. Wollen wir mal eine spontane Top 3 der Lieblingsserien machen auf All Time?
Ja.
Platz Nummer 3 bei dir.
Breaking Bad.
Sherlock.
Jetzt weiß ich nicht. Vikings?
Okay. Platz 2 bei mir ganz spontan zählt Sitcoms auch, weil das ist Scrubs.
Ja, zählt auch. Mhm. Und Platz 1 bei mir würde ich sagen Outlander.
Californication.
Okay. Genau. Gut, haben wir das auch erklärt.
Deshalb dieser ikonische alte 911er, der immer dreckig ist bei Hank Moody mit dieser eingeschlagenen Blende, nachdem er eine Ehefrau gebumst hat und der Ehemann mit dem Baseballschläger ihm nachgelaufen ist in der ersten Szene gleich. Ganz klar, ganz klar. Und du? Ein Wohnmobil. Wenn du...
Also, ja, absolut. Ja. Weil ich bin gestern, als ich den dann abgeholt habe, nach Hause gefahren. Und natürlich, man muss sich erstmal ins Gefühl reinfühlen, dass du auch hinten noch so viel dran hast, wenn du um eine Kurve fährst, dass es ausschwenkt und so weiter. Aber ich habe gestern schon gemerkt, wie unfassbar doll ich mich heute aufs Packen freue. Du hast 1000 kleine Schränke und so Schubladen und dann kannst du alles aufklappen und da rein und hier ist noch was und ein kleines Lichtchen und es gibt alles in so Miniaturformat. Es gibt einen kleinen Kühlschrank und dann gibt es noch so ein ganz kleines Küchending und da kannst du noch so was kochen mit der Pfanne und dann stelle ich mir schon so vor, wie so die Tür offen ist und du schaust so raus in die Sonne aufs Meer und nebenbei bist du so am Brutzeln und dann rennt Anton da noch rum. Also ich fühle es schon voll. Ich hoffe, es wird auch am Ende des Tages so. Mhm. Aber es ist irgendwie geil, so ein mobiles Heim zu haben. Und auf eine Art und Weise nervt es mich, dass dieses Camper-Ding jetzt so gehypt wurde in den letzten Jahren. Also ich bin ja als Kind auch schon immer viel mit Oma und Opa campen gewesen, weil es einfach so unfassbar teuer geworden ist. Also campen war ja mal die Art von Urlaub, die preiswert war im Vergleich zum Hotel. Aber das ist einfach absolut nicht mehr gegeben. Das ist so gestört.
Ja, ich bin das Produkt meiner Eltern.
Ja. Ne? Du hast ja auch einen weißen BMW zum 18. bekommen.
Deshalb wurde nicht gecampt. Also es wurde nicht viel gecampt. Es wurde gar nicht
gecampt. Es wurde noch nie gecampt. Warst du schon jemals campen in deinem Leben?
Nee. Hast du schon doch, ich habe schon oft von Bibione-Urlauben erzählt mit meinen Jungs von 16 bis 20, sind wir jedes Jahr nach Bibione gefahren. Das war aber auch, das war so ein Permanent-Camper da unten und es war ganz toll, das war so ganz weiße, tolle Strände, erste Reihe haben wir da immer so ein paar Parkplatz gehabt und dann aber auch mit Satellitenschüssel,
das wäre Sky. So Beachvolleyball wäre dann abwaschen müssen und so, ne?
So, das war das eins, das war das Hoch der Gefühle. Und meine Eltern, als Corona losging, 2020, mein Papa ist dann in Rente gegangen. Und dann war Weihnachten und dann, jetzt müssen wir da überraschen.
Ach ja, die Story, du hast sie schon erzählt.
Ja, schon erzählt, genau. Ja. Genau, und dann haben meine Eltern sich auch so einen Camping-Wohnwagen gekauft.
Was jetzt? Und Wohnwagen oder ein Wohnmobil?
Wohnmobil. Mhm. Und ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil ich dachte, was? Na, das machen wir, Julia, das ist so super. Und dann können wir überall, fahren wir nach Skandinavien und dann können wir da irgendwo den parken und so, was sie halt, die haben sich halt überhaupt nicht informiert, dass man natürlich Strom- und Wasseranschluss braucht und deshalb nur an öffentliche Campingplätze hinfahren.
Wobei, wenn du zum Beispiel ein Solardach hast oder eine Gasflasche, brauchst du nicht unbedingt
Strom. Es ist aber total illegal, also man darf sie ja nicht überall hinstellen.
Ja, aber es gibt extra Apps dafür, Park4Night, da kannst du gucken, wo du dich hinstellen kannst.
Hatten sie nicht. Worauf ich hinaus wollte, nach einem Jahr haben sie den
wieder verkauft.
Gewinnbringend verkauft.
Ja, und haben sie, waren sie aber damit mal unterwegs in Skandinavien.
Sie wollten eine große Europatour machen. Mhm. Und waren dann auch in Deutschland und haben sich dann aber auch oft Hotels mal genommen.
Hey, aber sie haben es versucht. Sie haben man versucht. Kann da jetzt drüber lachen, aber ich denke mir, das ist wie mit einem Hobby, was man anfängt, wo man irgendwie dann keinen Nein. Zugang zu findet. Versuchen. Und wenn ja. du merkst, ist nicht meins, ja gut, dann haken dran
toll.
Und fertig.
Ich fand's auch toll.
Ist auch mutig auf eine Art. Haben ich meine, gerade wenn dein Vater schon in Rente ist, dann sind sie ja schon im gewissen Alter. Da noch was Neues anzufangen, Stimmt. ist auch irgendwie cool.
Aber ich fand's auch cool. Ich fand auch cool, dass sie das gemacht haben. Und ich fand es dann auch nur konsequent, dass sie das Ding nach einem Jahr wieder verkauft haben.
Geil.
Und zwar teurer, als es neu angekauft
ja,
haben.
Ja, das ist, weil es aktuell wirklich krass ist, ja, was das angeht. Weil also, alle während Corona halt genau. das Campen angefangen haben. So.
Dann ist es ja toll, weil die waren ja wirklich so 3 Monate unterwegs. Es war auch echt in der Corona-Zeit. Ich habe mich da ein bisschen lustig drüber gemacht, aber man weiß ja noch, wie das dann war. Wenn man Grenzübertritte hatte, musste man irgendwelche Corona-Sachen wieder vorzeigen und sich anmelden. Und auf den Stress hatten sie keine Lust. Und sind dann als haben sie so eine Deutschlandtour dann einfach gemacht und war ja auch völlig okay.
Ja.
Und fand auch gut, dass sie das gemacht haben. Aber ich glaube, sie waren dann auch froh, dass sie das Ding wieder los hatten. Heinisch, was denken andere über dich, was dich nervt, was aber stimmt?
Was denken andere über mich, was mich nervt, aber stimmt? Also, was mich nervt an mir selber oder was mich nervt, dass sie das über mich denken?
Ja. Nein, was, wo du dich ertappt fühlst, dass du wirklich so bist, obwohl du das nicht an dir magst.
Ah. Ich überlege gerade, hättest du mich vor 5 Jahren die Frage gefragt? Das Ding ist, ich habe letztens dazu so ein Video gesehen, ich wieder mit meinen mega Einleitungen, aber ich habe letztens dazu ein Video gesehen und da hat eine Frau gesagt, und da ist so viel Wahres dran, wenn du dich selber gut kennst, kannst du dich selten angegriffen fühlen, weil wenn dann jemand zum Beispiel über dich sagt, du bist unordentlich, dann sagst du, ja, ich weiß, ich bin chaotischer Mensch. Oder wenn jemand über dich sagt, du bist unzuverlässig, weißt du, ja, für mich ist es schwierig, pünktlich zu kommen. Ne? Und das kann dich nicht verletzen, weil du weißt, wie du bist. Und ich glaube, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich schon ganz gut weiß, wer ich bin und was meine Schwächen sind. Deswegen, so richtig viel kann mich da, glaube ich, gar nicht mehr schocken.
Die Einstellung ist gut, aber verleitet auch zu Bequemlichkeit, an sich zu arbeiten. Zum Beispiel mein lieber, toller, geschätzter Kollege Benjamin Kloß.
Ja.
Der hat diesen fantastischen Spruch, wenn was schiefgelaufen ist und er wird darauf angesprochen, dann sagt er, ja stimmt, aber habe ich mir schon verziehen.
Das ist ja geil.
Mega.
Hä, wie gut.
Ja, ja. Das stimmt.
Ja, das ist eine Überheblichkeit.
Aber habe ich mir schon verziehen. Also alles gut, macht euch keine Sorgen.
Und was sagt er, wenn jemand zu ihm sagt, so Benjamin, du hast das so und so formuliert, das hat mich verletzt?
Ja, habe ich mir verziehen. Fantastisch. Liebe Benjamin Kloß.
Das ist auf jeden Fall etwas, wo wir zum Thema Attraktivität zurückkommen. Wenn das jemand zu mir sagen würde, da wärst du sowas von raus in meinem Dating-Game.
So. Ist aber auch eine Attitüde, die er lebt, die super zu ihm passt. Und jeder liebt Benjamin Kloß. Also das ist, er ist einfach ein toller Typ, period.
Ja.
So. Und wenn du sagst, ja, stimmt, das ist eine Schwäche, die kenne ich auch an mir, dann ist es vermutlich sehr gut, weil du dich nicht ständig kirre machst. Andererseits versuche ich schon irgendwie Schwächen zu erkennen und dann auch an denen zu arbeiten. Zum Beispiel, ich neige zur Überheblichkeit. Das ist so.
Aber wie arbeitest du denn daran? Du hast mir schon mal gesagt, du versuchst dann nicht mehr gleich so zu urteilen, zum Beispiel nicht in so Schubladen zu denken. Aber wie genau arbeitet man denn daran, dass man nicht mehr in Schubladen denkt?
Man fängt an, die Eigenschaft an sich selbst nicht zu mögen. Also erstmal ist es so, tut es sehr weh, die Erkenntnis. Wenn es dein Leben lang dich begleitet, dann irgendwann denkst du darüber nach und ja gut, wenn es alle sagen, unabhängig voneinander, dann muss was dran sein. Dann versuchst du, vertraute Personen, die du liebst, die dich im besten Fall lieben, zu sagen, pass auf, wenn dir das demnächst wieder auffällt, dann bitte sag mir das genau in dem Moment, dass ich einfach weiß, was genau jetzt erheblich war, dass ich darüber nachdenken kann. Und das tut weh.
Wann ist das zum Beispiel mal passiert? Das letzte Mal?
Laufend. Letztens, ja, keine Ahnung, in der Beziehung ist natürlich der Mensch, mit dem du zusammen lebst und zusammen bist, dem fallen natürlich ganz oft solche Sachen ein. Und mir fällt es dann aber nicht ein. Und dann sagt halt Sophie, Juli, jetzt gerade ist es wieder soweit. Und dann reflektiere ich und denke, ja, fuck.
Aber hast du ein Beispiel zum Beispiel?
Mir fällt gerade kein Beispiel ein. Es ist dann, dann ziehe ich meine Augenbrauen so hoch und dann, naja, so. Und dann ist es, ich habe den Kontext nicht mehr, aber dann macht es mein Gegenüber rasend. Und das war auch in meinen anderen Beziehungen so, nur da hatte ich die Fähigkeit noch nicht. Oder dann war es einfach so, dass ich sage, ja, du kannst, also völlige Scheißeinstellung, aber du kannst gerade richtig froh sein, mit mir zusammen zu sein.
Okay, das
genau.
Ist ja.
So, und jetzt bin ich seit 4,5 Jahren in der Beziehung und ich weiß, ich würde mir mit dieser Einstellung, wäre ich morgen alleine,
ja,
weil mein Gegenüber so stolz ist und viel klüger ist als ich. Also das ist, kann man ja auch einfach mal, ne? Und ich muss mich jeden Tag anstrengen, um der Beziehung was gewinnbringend zurückzugeben. So. Und das liebe ich, weil das fordert mich und macht mich vielleicht auch zum besseren Menschen. Also ich bin ganz happy damit. Und genau, also man will sich verändern. Ich glaube überhaupt nicht daran, der Klassiker, wenn es aus ist.
Kurze Zwischenfrage. Ja. Jetzt bist du, also jetzt seid ihr in der Beziehung, in der du endlich mal jemanden hast, wo du sagst, sie ist cleverer als ich und ich schaue ein bisschen zu ihr auf, sozusagen. Das würde im Umkehrschluss ja bedeuten, sie weiß, sie ist schlauer als du und du forderst sie vielleicht intellektuell nicht so. Und ist das dann wiederum schlecht, weil man kann ja dann nie, also man ist ja nie perfekt auf einer Augenhöhe, das sowieso nicht, aber ich frage mich dann immer so, das ist das, what I bring to the table und was bringt der andere dann in dem Fall? Also es muss ja sich irgendwie auch ausgleichen auf eine Art und Weise.
Genau, das tut's auch. Hättest du bei dem Gespräch ja auch zugehört, das wir vorgestern geführt haben. So, es gibt einfach ganz viele Sachen, wo ich klüger bin auf einer anderen Ebene und wo ich sie dann auffange. Also da will ich jetzt aber nicht zu weit reingehen. Auf alle Fälle sind wir ja so lang zusammen und wollen das für die Zukunft auch noch ganz weiter. Es wurden Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit. Also so, ich trage einen Ring am Finger. Das haben wir schon durchdacht. Und worauf ich aber hinaus wollte, ist dieser Klassiker, der andere nervt sich so krass an dir ab, macht Schluss. Und du willst aber nicht, dass es aus ist und sagst, ich kann mich ändern. Ich werde mich ändern. Denn es ist zu spät. Und du willst dich jetzt auch nur ändern, weil du Angst hast, was zu verlieren. Das ist immer die falsche Motivlage. Aber wenn du ernsthaft an dir arbeiten willst, um dir selbst besser zu gefallen, um selbst der Mensch sein zu wollen, mit dem positiven Nebeneffekt, dass dein Partner, deine Partnerin das besser findet, dann ist es immer die richtige intrinsische Motivation. Aber es aus reaktionär zu machen, vergiss es. Vertraut nicht Leuten, die dich zur Weißglut getrieben haben mit immer und immer und immer denselben Fehlern und erst wenn du zur Ultima Ratio greifst, sagen sie, ich kann mich ändern. Vergesst es.
Auch so sich ändern zu wollen für jemand anderen ist viel einfacher auch, als zu sagen, ich ändere mich für mich selbst. Ja. Weil das würde ja bedeuten, dass ich mich wirklich tief in meinem Inneren, in meinem Selbst, nicht in der gespiegelten Variante für andere, sondern dass ich mich in meiner Seele ändere. Und das ist ja unfassbar schwer.
Genau.
Das ist so ein bisschen so wie wenn dann Eltern sagen, oh, für mein Kind würde ich sterben, das ist schön, aber zum Beispiel hör doch erstmal auf zu rauchen für dein Kind oder fang an zu leben für dein Kind, Verantwortung zu übernehmen. Absolut. Das reicht doch erstmal schon, dann können wir über das Sterben uns unterhalten, aber fürs Kind zu sterben ist dann deutlich einfacher vielleicht, als einfach nur mal den ersten Schritt zu machen.
Ja, nee, stimmt. Genau, und deshalb ist es wichtig, sich Leute um einen zu scheren, die wissen, okay, jetzt sage ich ihm, dass das gerade wieder doof war und dann speichere ich mir die Situation ab und erkenne die für mich, scheiße, das war gerade wirklich super überheblich und das will ich nicht mehr machen. Und fuck it, weil ich auch, was Kolleginnen und Kollegen anging, wenn die, gerade die Elevator Boys, wären die in unserer Redaktion von den Frauen abgefeiert. Und für mich als Musikliebhaber gibt's ja, das ist ja der Antichrist. Ne, die machen ja nicht Musik, weil sie Musiker sind, sondern weil sie wieder eine neue Verkaufsplattform wollen. So, jetzt machen wir halt Musik auch noch. Das ist ja die völlig falsche Motivation. Und jetzt freue ich mich aber oder sehe, okay, wie viel Spaß meine Kolleginnen daran haben und wie die aufgeregt sind, dass sie dann in den Sender kommen. Und das will ich denen nicht madig machen. Warum auch? Mhm. Warum? Was bringt niemanden was? Ich mache mich da unbeliebt und die werden sich trotzdem freuen.
Ja.
Und jetzt, ich sag's, ja.
Ja, gut, das ist dann, also um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, also was dann eine Eigenschaft von mir ist, von der ich, ne, was mich aufregt, dass andere das wissen, das ist, dass ich wirklich, und auch da versuche ich mich zu verbessern, genau wie du es beschrieben hast, sehr, sehr oft das letzte Wort haben muss. Mhm. Mir fällt es ja, unfassbar schwer, etwas einfach so stehen zu lassen, erst recht, wenn ich nicht derselben Meinung bin. Und ich merke dann oft, wenn andere, also wenn ich gespiegelt werde in diesem Verhalten, weil ich auf jemand anderen treffe, der sich dem nicht unterordnet, sondern auch immer das letzte Wort haben muss, wie sehr es mich aufregt und denkt dann, oh, du bist genauso. Also du bist ja genau jemand, der das auch nicht stehen lassen kann, weil ich dann häufig in dieser Debatte, die man hat oder in dieser Diskussion auch will und das authentische Gefühl haben will, dass der andere meinen Standpunkt verstanden hat. Und meistens kann ich das nur, wenn er dann meinem Standpunkt zustimmt. Und es fällt mir dann schwer, manchmal da sich kurz mal von wegzunehmen und zu sagen, der andere will es halt einfach nicht verstehen. Dass man einfach sagt so, du lass es jetzt, also lass mal fünfe gerade sein, weil ob du da jetzt nochmal gegenfeuerst und nochmal was anderes sagst und das nochmal versuchst zu überzeugen, das bringt an dieser Stelle einfach nichts mehr, ja. Außer dass es sich halt irgendwie hochkocht so. Ich mag es aber auch, wenn ich auf Leute treffe, weil ich glaube, dass es auch daran liegt, dass viele Leute wirklich eine harte Diskussion immer als einen Angriff wahrnehmen. Man trifft selten auf Leute, habe ich das Gefühl, die eine Diskussion, eine Debatte führen können und trotzdem sich emotional da rausnehmen. Weil meistens ist dann die Stimmung schlecht oder jemand denkt, du siehst ihn nicht oder du hast eine ganz andere Einstellung dazu und dann ist die Laune im Keller und so. Und ich habe ein paar Freunde, mit denen ich wirklich richtig gute Diskussionen führen kann und man aber trotzdem nicht an der Stimmung danach kratzt. Und das ist selten. Und das sind eigentlich dann auch Sachen, die ich dann wiederum mehr wertschätze, weil ich weiß, ich muss nicht deine Meinung teilen und du nicht meine und trotzdem haben wir uns lieb.
Zwei Dinge dazu. Ich glaube, dass unsere Generation das vollkommen verlernt hat, Diskussionskultur, weil man sich eigentlich nur in Bubbles bewegt. Wo schon sich eine gleiche Stimmung oder eine gleiche Meinung zu grundlegenden Dingen einfach die gegeben ist. Plus Talkshows sind keine Diskussion. Talkshows ist wie ein Schauspiel. Die werden von der Redaktion so eingeladen, du weißt genau, wer welche Meinung hat. Und es ist ja noch nie vorgekommen, dass Markus Söder zu Robert Habeck bei Markus Lanz sagt, stimmt, Herr Habeck, da haben Sie einen Punkt, den übernehme ich so. Das ist noch nie vorgekommen.
Ja.
Es ist ein inszeniertes Schauspiel. Da werden Leute eingeladen, die haben ihre Meinung, die sagen sie kund, sie reagieren auf andere, versuchen Schwächen rauszufinden, aber niemals wird auf Konsens gegangen, sondern es wird immer noch versucht, seine Standpunkte durchzudrücken. Facebook-Kommentare, Instagram-Kommentare, noch nie in der Geschichte von Social Media hat Herbert4318 Luca recht gegeben, wo sie über was grundlegend über Flüchtlingsdiskussionen hört auf. Es bringt nichts. Also es ist noch nie jemand, vor allem wer bei Facebook kommentiert, ist ein Mensch, der bei Facebook kommentiert. Der hat nicht vor, da reinzugehen, um sich ein anderes Meinungsbild zu holen. Der will seine Parolen raushauen, wie es in Talkshows ist. Und ich glaube, wir sind so krass damit sozialisiert worden, dass wir das plus dieses Bubble-Leben, dass wir gar nicht mehr richtig diskutieren können, sodass, wenn mal eine Diskussion, ein Streitgespräch stattfindet, dass das ganz viele persönlich nehmen, weil man denkt, wenn man sich jetzt inhaltlich streitet, ist man persönlich angegriffen. Ist aber falsch. Im Gegenteil, wir müssen dann wieder zurückkommen.
Weil vielen das natürlich auch die eigenen Werte angreift in dem Moment. Weil häufig, wenn du meine Meinung nicht verstehst und den Wert, den ich teile, dann verstehst du ja mich auch damit nicht, ne?
Ja, und diskutieren muss auch gelernt sein. Also es ist
debattieren, genau. Meine Schwester macht ja diese Debattierwettbewerbe und da gibt's ja richtige Regeln auch. Ja. Also
oder in der Oberstufe im Politikunterricht oder Englisch oder Deutschunterricht, da hat man nur diskutiert und das war fantastisch.
Mhm. Also hatte ich nicht so viel.
Doch, wir hatten das und das war ganz, ganz toll. Also man lernt schnell zu denken oder wenn du mit einem Juristen oder mit einer Juristin zusammen bist,
Die, ja, das ist, glaube ich, richtig geil.
Die 8 Jahre lang das eingeprügelt bekommen haben, wie man sofort auf Unregelmäßigkeiten in Diskussionsführungen sich darauf stürzt, um den Punkt zu enttarnen, um dann da reinzuschlüpfen. Weil die haben ja so ein logisches Denken. Und die ersten Wochen, Monate, Jahre habe ich jede Diskussion verloren.
Mhm.
Was mich kirre gemacht hat, weil ich war bis zu dem Punkt nicht gewohnt, Diskussionen
zu verlieren.
Weil sie
A, die Fähigkeit auch hat, schon 3 Schritte weiter zu denken und wahrscheinlich schon eine Entkräftigung für jedes deiner Argumente hat.
Exakt, und Juristen bestrafen faules Denken sofort.
Mm. Die meisten, also, das hatten wir ja auch am Wochenende dann, viele Fälle, die dann einfach gar nicht es weiter schaffen es nicht, weil sie eben falsch formuliert wurden oder wie man das dann bei ihr sagt im Fachjargon, weil da eben Formfehler gemacht wurden.
Genau,
und dann kann es sein, dass jemand, der eine Straftat begangen hat, freikommt, weil ein Formfehler passiert ist und andersrum genauso. Und das ist halt das, was dann... Genau. Ja,
und du musst täglich so sharp sein in Diskussionen, weil man will natürlich nicht, also es ist ja auch super unattraktiv, wenn man jede Diskussion verliert und mittlerweile gewinne ich auch viele, weil man das einfach reinbekommt. Ja. Und ich merke, wenn ich dann nicht mit Juristen diskutiere, wie man einfach nicht klüger ist, aber...
Das ist jetzt überheblich übrigens.
Deshalb sage ich, nicht klüger ist, aber wie man einfach es so gewohnt ist, so zu denken. Und ich ganz bestimmt, wenn jetzt mehr Juristen zuhören, ihr seid meilenweit vorne. Also ich habe einfach das Glück, jeden Tag damit konfrontiert zu sein. Aber das macht so Spaß. Und da müssen wir auch wieder hin in der Gesellschaft, wieder miteinander reden, auch wenn es unterschiedliche Meinungen sind und auch mal dem anderen zuhören. Und nur weil Friedrich Merz, und das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil der in letzter Zeit so schlecht ist, aber wenn jemand was aus einem anderen politischen Lager sagt, dann muss es nicht immer schlecht sein, nur was aus einer anderen politischen Ecke kommt, sondern oft sind da einfach Sachen dabei, die wirklich stimmen, die man übernehmen kann, und da muss man wieder aufeinander zugehen. Und die Ampel, die hat gerade so schlechte Umfragewerte.
Oh, lass uns nicht so politisch werden. Gleich kommen so Leute und sagen, ja, du musst auch der AfD zuhören. Das finde ich immer nämlich dann schwierig in der Debatte.
Aber die AfD hat gerade so einen Zulauf, weil sich die Ampelkoalition selbst zerschießt. Weil die jetzt schon auf die Umfragen schauen und nur ihre Punkte durchbringen wollen, anstatt zusammen Politik zu machen. Und das war einfach ein Plädoyer für Diskussion.
Der Politalk bei Antenne Allmann.
Ach, Quatsch. Aber weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, absolut. Das ist eine
gute Folge heute.
Wenn man nicht zusammenarbeitet und jeder einfach dann so als Einzelkämpfer auch in solchen Debatten irgendwie arrangiert, ist ja das klassische Elternding. Dein Kind will irgendwas, der Papa sagt ja, die Mama sagt nein oder andersrum, und das Kind fängt an, mit dir Ball zu spielen, so ungefähr. Nee, steh zusammen und dann kannst du hinterher abends, wenn das Kind schläft, das ausdiskutieren. Das ist jetzt in der Theorie. Ich weiß auch, dass das in der Praxis nicht immer so umzusetzen ist, ne? Aber das ist ja am Ende das, was auch ganz viele Leute sagen, dass man irgendwie gemeinsam, wenn man beispielsweise einen Erziehungsauftrag hat oder auch jeden anderen Auftrag, so eben gemeinsam da durchgehen musst und dass es einfach dann schwierig ist, wenn du immer nur so dein eigenes Ding machst und deinen eigenen Kopf durchziehst, dann hast du vielleicht deinen Willen, aber dann bist du auch irgendwann sehr allein.
Ja, ich finde auch, dass weißt du noch, unsere Streitfolge, die mit Abstand meistgehörte Folge.
Das war ja erst die zweite oder so, ne?
Naja, da gibt es schon ein bisschen, aber es war relativ am Anfang auf alle Fälle, genau. Und meine Mutter hat mich gerade angerufen, deshalb wollte ich sie wegklicken.
Deine Mutter hat mich angerufen? Ja, ich wurde auch gerade schon von meinem Bankmensch angerufen. Ja.
Aber da haben voll viele gesagt, wie krass das war, dass wir nach dem Streit oder nach der Diskussion sofort wieder Let's Agree to Disagree gemacht haben und dann ein anderes Thema eingegangen
sind. Aber es ist mir auch schwer gefallen in dem Moment.
Das fällt mir gar nicht schwer. Und es ist auch so voll oft, also bei uns beiden jetzt nicht mehr so.
Weil
aber
wir uns nicht geeinigt haben. Also du hast dann gesagt, um diese Dynamik rauszunehmen, let's agree to disagree. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit, was Leute über mich wissen.
Ich weiß.
Konnte ich nicht gut haben. Und klar mache ich das dann für den Frieden und damit die Folge zu Ende geht und so. Aber ich musste danach erstmal kurz so durchatmen, weil ich dann impulsiv bin, auch nach einem Streit. Viele Leute können ja nach einem Streit, wenn sie sich vertragen, miteinander kuscheln und lieb sein und auf dem Sofa, kann ich nicht. Ich brauche meine Ruhe, ich muss kurz in einen anderen Raum gehen, ich muss mich für mich in meiner Zeit mal kurz abreagieren.
Ich weiß noch einmal, da war ich so krank, es war, als mich Corona 2022 so krass erwischt hat, wo ich nicht aus dem Bett ausgestiegen bin und wo du eine Folge alleine gemacht hast.
Mhm.
Wo du 45 Minuten monologisiert hast. Und dann am nächsten Tag bin ich aufgestanden und habe geschaut und wollte dir zuhören. Und dann war die Folge noch nicht online.
Mhm.
Und ich habe dich gefragt, hey Jana, hat irgendwas nicht geklappt? Und dann meintest du nur so, hä, ich habe es dir einfach zugeschickt.
Ach ja.
Genau, du machst das ja immer. Und dann war für mich so, so vollkommen klar, du weißt, wie schlecht es mir geht, dass ich nichts mache, außer zu schlafen und ganz bestimmt ja nicht vorab, wenn du das ja alleine gemacht hast, nicht nochmal deine Folge anhör, wo ja nichts geschnitten werden muss, sondern die einfach hochgeladen werden muss mit einem kurzen Text, den du ja weißt, weil du so dabei warst, dass du das machst. Das war für mich so vollkommen Selbstreden, plus mir ging es einfach richtig schlecht. Und dann hast du so geschrieben, ey Julian, sag mal, du machst das ja immer, ich hab's dir geschickt, mach du das bitte. Und dann habe ich das einfach gemacht, obwohl ich mich so im Recht gefühlt habe, weil rein rational gibt's ja da eigentlich keine andere Folge, aber es war für mich, es bringt nichts. Wenn ich jetzt dir sage, aber Jana, überleg doch mal bla 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 und du aber auf deinem Stand, weil ich dich dann auch kenne, auf deinem Standpunkt dann stehen bleibst, dann so, wollte ich des Friedens wollen und dann sage ich, okay, ich mache das jetzt einfach, ich schreibe und
ich glaube zum Beispiel in dem Moment hätte es einfach geholfen, wenn du, weil du sagst jetzt zum Beispiel gerade, ja, ich war mega krank und du wusstest, ich lieg im Bett und mach nichts anderes als schlafen. Nee, wusste ich eben nicht, weil ganz oft kommunizierst du nämlich nicht deine Emotionen, sondern gehst davon aus, dass der andere das checkt. Du sagst, hey, ich bin krank, kannst du eine Folge alleine machen? Okay, Julian ist krank, ich mache die Folge alleine, weil er hat nicht den Nerv, sich eine Stunde mit mir hinzusetzen. Wenn ich krank bin und dir schreibe, hey, kannst du alleine aufnehmen und du würdest sagen, kannst du mir aber noch den Text rüber schicken, weil ich ja immer den Text schreiben würde, würde ich es genauso machen. Aber hättest du mir gesagt, Jana, mir geht es so dreckig, ich tue nichts anderes als schlafen, ich fühle mich wie der Tod, kannst du bitte die komplette Podcast-Folge covern, hätte ich selbstverständlich gemacht. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, naja, logischerweise, Julian hat den Zugang, Julian weiß, wie der Upload funktioniert bis dahin. Ja, aber in dem Moment, bis dato hatte ich ja noch nichts alleine hochgeladen. Okay. Also bin ich davon ausgegangen, ja, Julian will nicht eine Stunde mit mir ins Mikro labern, weil er Halsschmerzen hat. Deswegen schicke ich ihm den Bums natürlich rüber.
Ja, genau, aber es ist auch Jahre her. Aber dann dachte ich so, nee, mache ich jetzt einfach. Jana, dann denke ich mir auch, vielleicht denkst du jetzt, dass du recht hattest und deshalb mache ich das jetzt. Und es ist mir dann aber in dem Moment total egal, weil dann stehe ich da wirklich einfach über den Dingen. Und dann sollst du das Gefühl haben, dass du recht hast. Es ist mir aber in dem Moment total egal. Also nur wenn man ja nicht das letzte Wort hat, stimmt man dem anderen nicht automatisch zu. Und das
stimmt.
Und das kann ich super gut, weil dann stehe ich manchmal da einfach über den Dingen, ohne, weil es bringt dann nichts, das auszudiskutieren. Es hat für unser Arbeitsverhältnis und für unsere Freundschaft ist es vollkommen egal.
Aber wärst du zum Beispiel jetzt so schlecht gegangen, dass du gesagt hättest, nee, ich kann das in dem Moment nicht, hättest dir nichts geholfen zu sagen, naja, ich will jetzt nicht recht haben, weil, also würde es mir so schlecht gehen, dass ich nicht in der Lage bin, diesen kurzen Text zu schreiben und das hochzuladen, dann würde ich auch nicht nachgeben, weil ich sage, Alter, ich bin krank, mir geht's unfassbar schlecht. Natürlich mache ich das jetzt nicht, weil ich bin fucking krank. So, ich erwarte von dir, dass du mich dann unterstützt und das coverst. Und dann denke ich, also deswegen, diese Position zum Beispiel hätte ich dann nie eingenommen, wenn es mir so schlecht gegangen wäre. Auch nicht, um dir das Gefühl zu geben, dass du recht hast, weil nee, wenn ich krank bin, bin ich krank.
Ja, spannend, oder? Dass man da unterschiedlich tickt einfach. Aber ich wollte damit nur darauf hinaus, dass nicht immer, dass du ja das brauchst für dich als Gefühl, das letzte Wort zu haben, um zu denken, dass der jetzt deine Position einnimmt. Nee, habe ich oft nicht. Also auch vor allen Dingen, das hast du ja zum Glück nicht, aber jemand, der ja noch zumindest halbtags einen Chef hat, da denkst du dir so oft, Alter.
Stimmt eigentlich spannend. Wie war das da bei mir?
Du hast ja wirklich, du hast ja.
Nee, aber ich finde, das ist eine komplett andere Dynamik.
Nee, genau, aber ich
es ist der Chef.
Genau, aber manche, und wenn ich mich ganz krass ungerecht behandelt fühle, dann trete ich immer noch
oben. Ja, klar.
Also auch mit meinem obersten Chef, da hat es die. Wir grüßen uns fast kaum mehr, weil es das so oft gekracht hat. Und, aber in so Alltagsnicklichkeiten.
Ja, es kommt dann auch immer darauf an, ist dir die Person es wert oder nicht. Ja. Weil wenn es dir die Person wert ist, weil es aus deinem privaten Umfeld kommt, dann sind solche Debatten und Streits immer Potenzial für irgendwelche negativen Spannungen. Also willst du sie vermeiden, also willst du davon ausgehen, dass es irgendwie, dass der andere dich versteht, du willst, dass der andere dich fühlt. Bei deinem Chef oder Chefin oder was auch immer, Vorgesetzten, ist es häufig ja nicht so, weil nicht jeder ist so super dicke mit seinem Chef, also ist es erstmal scheißegal. Also ich habe versucht, mich gerade da rein zu versetzen, wie es bei mir im Angestelltenverhältnis war und du hast immer dann sowas wie, also wir hatten zum Beispiel einen Base-Manager und der wieder dann in der Personalabteilung und die wiederum hatten einen obersten Chef und so weiter und so fort und ich glaube, es kommt dann auch drauf an, wie die Person dich wahrnimmt. Also bist du zum Beispiel jemand, der zuverlässig ist? Also ich wurde immer als sehr zuverlässig auf der Arbeit wahrgenommen und als jemand, auf den du bauen konntest. Und deswegen konnte ich es mir dann auch rausnehmen, vielleicht auch mal Kritik nach oben zu äußern, wenn ich das Gefühl hatte, unten laufen vielleicht Dinge nicht so, wie sie sollen. Mhm. Weil ich weiß, okay, dir wird auch zugehört. Bist du aber tendenziell vielleicht jemand, wo man weiß, ja, in 5 von 10 Fällen stimmt das sowieso nicht oder war das ganz anders oder keine Ahnung was, dann wirst du, das ist wie mit diesem Wolf und den Schafen, von wegen, der Wolf kommt, kennst du diese Kindergeschichte, die mal Kindern erzählt wird, zum Thema Lügen?
Ja, ja.
Wenn du einmal sagst, der Wolf kommt, dann kommt gar nicht, ja. Und glaubt man dir irgendwann nicht mehr, wenn er wirklich kommt oder so.
Aber da, boah, wir haben schon wieder echt die Überlänge heute, ne? Und ja. Ich habe immer noch mal eine dritte Frage, die aber viel aufmacht, die stellen wir vielleicht dann erst im Wochenkickstart. Aber was ich noch sagen wollte, da ist es echt ein krasser Unterschied zwischen Mann und Frau. Was, wir haben ja schon oft mal gesprochen, was Berufsfelder angeht, wenn das Chefs sind. Also Männer, wo viel mehr Ego und viel mehr Emotionalität mit reinfährt, wo es dann vielleicht mal auch mal auf die persönliche Ebene geht. Währenddessen Frauen, habe ich das Gefühl, wenn ich mit vorgesetzten Frauen zu tun habe, dann sind die immer viel mehr, viel weniger Ego dabei und mit denen komme ich immer viel besser zurecht. Also ich weiß nicht, ob ich dann so eine Projektionsfläche für manche Männer einfach bin, aber ich arbeite immer so viel lieber mit Frauen zusammen, wenn die in einer höheren Rolle sind. Also finde ich immer.
Ach, da gibt es auch so viele Studien zu und so viel. Die einen sagen dann, naja, weil Frauen, ich meine, das ist auch so ein Gelaber, auch mit Feminismus und so weiter und so fort. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es eben, also ja, Frauen werden oft noch benachteiligt und es ist wichtig, dass es einen Feminismus gibt. Und es gibt ganz viele Dinge, in denen Frauen näher stehen als Männer. Aber trotzdem muss man sagen, in Deutschland im Verhältnis zu vielen anderen Dingen geht es uns Frauen hier nicht schlecht. Wir haben trotzdem Karrieremöglichkeiten, wir werden gefördert. Es gibt da keinen riesengroßen Gap. Und früher hat man dann vielleicht oft gesagt, Frauen sind immer in so einer Position, dass sie sich beweisen wollen, gerade wenn sie in höheren Positionen sind, beweisen gegenüber den Männern. Frauen machen nicht 100%, Frauen machen 150%. Und deswegen kann ich mir vorstellen, Frauen können sich es gar nicht leisten, in dieser Ansicht, dass sie irgendwie da ihr Ego Platz findet oder sonst irgendwelche Dinge, weil Frauen einfach sagen, nee, ich will, dass der Laden läuft, ich will, dass es funktioniert, hier geht es nicht um mich, hier geht es um die Firma oder was auch immer. Und vielleicht hat man deswegen das Gefühl, dass es so ist, wobei ich halt auch nicht mehr weiß, aber ob das Politik, jetzt immer so ist.
Also ich glaube, wenn die Welt von Frauen regieren werden würde, dann wäre die eine friedlichere.
Ach, weiß ich nicht. Doch, ob man das so allgemein sagen kann.
Ach, natürlich. Viel weniger Ego-Sachen. Viel mehr zielorientierter.
Aber es ist ja nicht jede Frau, die in der Politik ist, eine Angela Merkel oder so. Und auch eine Angela Merkel hat ein großes Ego.
Das stimmt, aber die war unkorrumpierbar und für die ging es immer um die Sache. Also die Sache an sich kann.
Aber guck mal hier, London. Wie heißt sie?
Thatcher?
Ja. Ist ja historisch einfach die Frau.
Ja.
Und die hat schon viele Dinge einfach so durchgezogen, denke ich, weil sie der Meinung war, dass es jetzt so sein sollte.
Aber ich glaube auch, der ging es um die Sache. Währenddessen,
das ist jetzt wirklich Geschwafel von uns, weil wir sind nicht wir sind weder politisch so gefestigt, dass wir irgendeine Ahnung davon haben, noch kennen wir die Person persönlich, noch haben wir mit der mal ein Interview gehabt oder so. Ich glaube, die Aussage zu sagen, die Welt wäre eine bessere, wenn sie von Frauen regiert werden würde, ist eine romantisierte Version aus einer Zeit, in der Frauen noch weniger Rechte hatten als jetzt. Ich glaube am Ende nicht, dass es so wäre. Ich glaube das nicht, weil ich trotzdem denke, dass Machtstrukturen unabhängig vom Geschlecht stattfinden. Aber ich kann damit umgehen, wenn du das anders siehst. Das kann ich wirklich.
Wie nennen wir die Folge? Streit 2?
Nee, Let's Agree to Disagree ist doch eigentlich gut.
Ja?
Ja.
Worüber haben wir denn gequatscht heute?
Alles. Da hast du viel Spaß beim Durchhören nochmal.
Ja.
So, ich möchte noch mal kurz ankündigen, präventiv. Wir sind ja jetzt ab Mittwoch wir fahren am Mittwoch Richtung Kroatien. Ich werde hier zu Hause, ich habe so eine schöne Vodafone-Box, so eine Internet-Box, die werde ich mitnehmen, in der Hoffnung, dass das alles funktioniert und ich dann da gutes WLAN habe. Ich habe aber keine Garantie dafür, dass wir da so viel Netz haben, dass Jürgen und ich es schaffen, eine Stunde über Handy Podcast aufzunehmen. Insofern hoffe ich, dass das jetzt nicht der Call für 2 Wochen Sommerpause ist. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Hier, Lukas hat auch noch sonst mobile Daten. Das wird bestimmt irgendwie funktionieren. Aber ich will nur schon mal vorwarnen, es könnte eventuell sein, dass Jürgen dann vielleicht alleine durchzieht in der Zeit oder wir eine Pause machen. Jürgen zieht ja auch gerade um. Punkt.
Vor allen Dingen der August wird richtig fancy, weil die zweite Augusthälfte bin ich in USA.
Erstmal ist es fancy, dass du in meiner Wohnung wohnst in der Zeit hier.
Das stimmt.
Ja.
Hat mir viel Spaß gemacht, Heinisch.
Ja, hat mir
leider
auch Spaß
bekommen
gemacht.
Wir das nicht so oft hin, aber ich finde, ich bin ja Fan, dich dann auch zu sehen.
Tito.
Ich finde übrigens abschließend eingangs die Diskussion mit dem attraktiver sein, dass...
Oh nein, habe ich dich jetzt verletzt?
Nein, nein, überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Und ich finde das so cool, weil manche Fragen, es ist ja, wie wir das hinbekommen. Und ich glaube, der Schlüssel in unserer Podcast-Sache ist, dass es noch nie irgendeinen Moment von sexueller
Witzig,
Spannung.
Witzig, das hast du jetzt schon das dritte Mal gesagt. Und je öfter du das sagst, umso mehr Fragezeichen entstehen bei mir. Das Thema hatten wir schon 3 oder 4 Mal. Auch schon bei
Energy.
Ich
weiß immer nie, wann ich das privat sage und wann ich es im Podcast sage. Das ist wirklich dadurch, dass wir jetzt so oft zu tun haben, weiß ich das, es verschwimmt es bei mir einfach. Aber ich glaube wirklich, dass das einfach so ein Schlüssel bei uns beiden. Und das finde ich ganz toll.
Mhm.
Warst du nicht?
Weiß ich nicht. Ich finde es jetzt nicht so faszinierend, dass eine Frau und ein Mann zusammenarbeiten können, ohne dass sie sich bumsen wollen. Also passiert mir sehr oft. Ich habe sehr viele Männer, mit denen ich arbeite, die ich nicht bumsen will. Aber du offensichtlich nicht. Das ist auch okay.
Ich arbeite ja auch nur mit dir zusammen. Also
naja, aber du hast
Frau.
Ja mindestens 20 weibliche Kolleginnen bei Energy, oder nicht?
Ja, aber das ist ja ein Unterschied, ob du die einfach siehst oder ob du mit denen aktiv zusammenarbeitest. Wie wir das jetzt machen, oder ich arbeite ja nicht, jeder arbeitet, macht ja seine Sendung und weißt du, das ist ja nicht so intensiv wie mit dir jetzt. Ach, keine Ahnung, ich wollte jetzt so eine Ode an unsere platonische Freundschaft singen, aber wenn dir das vollkommen egal ist, dann schließ mal den Laden, da bin ich einfach
so
raus.
Ich bin nicht so faszinierend wie du, aber das ist auch in Ordnung, so muss ich auch nicht. Du
ja,
hast da offensichtlich
ich meine, wir
andere Erfahrungswerte.
Tschüss, Heine.
Tschüss.